Wer wird Sindelfings neuer Oberbürgermeister? Nach 24 Jahren gibt Dr. Bernd Föhringer die Amtskette weiter. 9 Kandidaten bewerben sich um seine Nachfolge. 3 davon dürfen sich besonders große Hoffnungen machen, wie zahlreiche Gespräche in der Stadt und auch eine Umfrage der SZBZ zeigen, an dessen Ende ein Stimmungsbild entstanden ist. Markus Klemann, Bürgermeister in Oberstenfeld, der Sindelfinger Stadtrat Max Reinhardt und Enigens Bürgermeister Lukas Rosengrün. In der Druckerei von Röhm Medien stellte sich das Trio den Fragen von SZBZ-Redaktionsleiter Tim Schweiker und Chefreporter Jürgen Wegner. Der Abend gehörte den Abonnenten der SZBZ. In diesem Podcast können Sie ihn in voller Länge nachhören. Die Themen sind Wirtschaft, Sicherheit und Sauberkeit, Stadtentwicklung und Wohnraum sowie Integration. Fragen aus dem Publikum waren ausdrücklich gewünscht. Sindelfingen wählt am 11. Mai. Und hier gibt es eine Entscheidungshilfe im Audioformat.
Liebe Gäste, liebe Kandidaten, ganz herzlich willkommen zu unserem SZBZ-Wahltalk hier im Z-Druck. Exklusiv für Sie, unsere Leserinnen und Leser. Mein Name ist Christian Röhm, ich bin Verleger der Sindelfinger Zeitung Böblinger Zeitung und ich freue mich sehr, Sie alle heute hier begrüßen zu dürfen. Nach 24 Jahren wird es nun einen neuen Oberbürgermeister in Sindelfingen geben. Eine spannende Zeit, eine spannende Entscheidung für Sindelfingen. Die Kandidaten sind im Endspurt eines intensiven Wahlkampfs und auch für uns als lokaler Zeitungsverlag ist diese Zeit intensiv und spannend und macht große Freude. Engagierter Wahlkampf der Kandidaten, intensive lokale Berichterstattung und vor allem Sie, hochinteressierte Wählerinnen und Wähler hier in Sindelfingen. Das zeigen zum Beispiel die hohen digitalen Reichweiten unserer Beiträge zur Wahl auf szbz.de und das zeigt der Andrang bei den Kandidatenvorstellungen in Sindelfingen, Meichingen und Darmsheim. Das alles ist ein großartiges Zeichen für unsere Sindelfinger Demokratie. Genau. Was fast noch mehr Applaus verdient, ist, dass die SZBZ über die letzten Monate weit über 100 Beiträge zur OB-Wahl veröffentlicht hat. Zu den Kandidaten, zu Veranstaltungen und Terminen und vor allen Dingen zu den drängenden Themen in Sindelfingen. Und natürlich, was die Kandidaten dazu sagen, was sie machen möchten. Heute kommt zur Berichterstattung ein weiteres Format hinzu. Unser SZBZ-Wahltalk mit Markus Klemann, Max Reinhardt und Lukas Rosengrün. Alphabetische Reihenfolge. Vielleicht fragen Sie sich, warum 3 Kandidaten, wenn es doch insgesamt 9 Kandidaten gibt. Und das möchte ich gerne kurz erklären. Redaktionelle Arbeit bedeutet abwägen und Entscheidungen treffen. Journalismus ist nicht neutral, sondern strebt nach Objektivität. Was bedeutet das? Neutralität bedeutet Verzicht auf Einordnung. Bei der Bundestagswahl im Februar traten 41 Parteien zur Wahl an. Neutralität würde nun bedeuten, der Tierschutzpartei gleich viel redaktionelle Berichterstattung einzuräumen wie den Grünen. Objektivität hingegen bedeutet Einordnung. Entscheidungen müssen getroffen werden. Die Grünen haben objektiv ein deutlich größeres Wählerpotenzial, viel mehr Mitglieder, viel umfangreichere Strukturen als die Tierschutzpartei. Sie erhalten daher mehr redaktionellen Fokus. Alles andere wäre sogenanntes False Balancing, also so zu tun, als wären Dinge gleich groß, die es gar nicht sind. Gleiches gilt für unsere redaktionelle Arbeit zur OB-Wahl. Es gibt offiziell 9 Kandidaten. Unsere Redaktion wägt nun ab, ordnet ein mit lokalem Sachverstand auf Basis einer Vielzahl von Gesprächen und sogar durch die Erhebung eines Stimmungsbilds der Sindelfinger Wähler. Markus Klemann, Max Reinhardt und Lukas Rosengrün gelten als aussichtsreichste Kandidaten. Alle 3 zeigen einen enorm hohen Einsatz, zum Beispiel in Gesprächen auf dem Marktplatz mit Vereinen und Initiativen und mit Unternehmen. Sindelfingen kann wirklich stolz drauf sein, dass 3 so engagierte und kompetente Bewerber Oberbürgermeister unserer Stadt werden wollen. Das ist alles andere als selbstverständlich. Die SZBZ stellt aber auch die Standpunkte der weiteren Bewerber dar. Weniger umfangreich, aber dennoch detailliert. Auch das ist uns wichtig. Bewusst hat nun die Redaktion entschieden, das heutige Diskussionsformat mit den drei aussichtsreichsten Kandidaten zu gestalten. Denn wir wollen heute tief in die Themen einsteigen, intensiv diskutieren. Wir wollen Unterschiede herausarbeiten. Und wir laden Sie alle ein, daran teilzunehmen und Ihre Fragen zu stellen. Wie das genau ablaufen wird, erklärt Chefredakteur Tim Schweiker gleich. Bewusst veranstalten wir den SZBZ-Wahltalk hier in unserem Z-Druck. Denn auch wenn digital für uns eine so große Rolle spielt, so schlägt hier doch das Herz unserer Zeitung. Wir sind hier im Rollenkeller und die 120 Menschen, die hier knapp reinpassen, sind genau die richtige Menge für unser Format. Leider konnten wir dadurch nicht allen Leserinnen und Lesern, die gerne gekommen wären, einen Platz anbieten. Aber alle, die heute nicht vor Ort sind, können unseren Wahltalk trotzdem erleben. Durch unsere Berichterstattung natürlich. Außerdem in voller Länge, weil wir nehmen diesen Wahltalk als Podcast auf und werden ihn zeitnah ungekürzt ausspielen. Und Sie sehen hier auch Kameras. Eine da. Wir werden auch Videosequenzen der einzelnen Themenblöcke veröffentlichen, voraussichtlich ab Mittwoch. Das heißt, jeder, der es jetzt nicht geschafft hat, wird sich trotzdem vollumfänglich informieren können. So, jetzt geht's los. Vielen Dank an unser Team für die Organisation. Die Vorbereitung hat großen Spaß gemacht. Vielen Dank an die Kandidaten, dass wir den SZBZ-Wahltalk miteinander machen können. Und vor allem vielen Dank Ihnen für Ihr Kommen. Ich wünsche uns allen einen spannenden Abend. Herzlichen Dank.
Ja, meine Damen und Herren, herzlich willkommen auch von unserer Seite. Die Höflichkeit gebietet es, dass wir uns auch kurz vorstellen. Wir, das sind heute Abend für Sie unser Chefreporter Jürgen Wegner.
Und natürlich unser Redaktionsleiter Tim Schweiker und auch von unserer Seite. Schön, dass Sie da sind. Wir freuen uns auf den Abend.
Die drei Herren, die hier heute, vielen Dank, mit uns diskutieren wollen, kennen Sie. Ich stelle Sie Ihnen trotzdem in ganz kurzen Sätzen nochmal vor. Markus Klemann ist 40 Jahre alt, geboren in Heilbronn, aufgewachsen in Nordheim, hat Politik- und Verwaltungswissenschaften und Public Management studiert und ist seit 2015 Bürgermeister von Oberstenfeld im Kreis Ludwigsburg. Und er ist Mitglied der CDU, auch wenn er als überparteilicher Kandidat antritt. Wir wollen die Parteizugehörigkeit nicht verschweigen. Das tun wir auch nicht bei Lukas Rosengrün, SPD-Mitglied, 40 Jahre alt. Sie kennen ihn seit 2020 als Bürgermeister von Ehningen. Er stammt aus Sindelfingen, ist in Sindelfingen und Meichingen aufgewachsen, obwohl er in Saarbrücken geboren ist. Max Reinhardt ist der Jüngste im Bunde, da sage ich Ihnen auch nichts Neues, 25 Jahre alt, aber schon Jurist, arbeitet derzeit in einer Stuttgarter Anwaltskanzlei und ist Ihnen vermutlich seit 6 Jahren auch als Stadtrat der FDP sowie seit letztem Jahr auch als Kreisrat ein Begriff. So, meine Damen und Herren, jetzt erkläre ich Ihnen noch ganz kurz, wie der Abend ablaufen wird. Wir haben 5 Themenblöcke vorbereitet. Wir marschieren bei der Wirtschaft los, wir gehen über die Stadtentwicklung und den Wohnraum, über das Thema Sicherheit und Sauberkeit, quer durch die politische Landschaft in Sindelfingen. Sie haben nach jedem Block, den wir mit den drei Herren besprechen, die Möglichkeit, Ihre eigenen Fragen zu stellen. Sollten unsere Themen, die wir vorbereitet haben, Ihre Fragen nicht berücksichtigen, gibt es ganz am Ende der Veranstaltung nochmal einen Block für Ihre Fragen, bei denen Sie einfach loslegen dürfen. Sie dürfen selbstverständlich auch Fragen zu Themen anbringen, die wir hier heute Abend nicht von uns aus ansprechen. Also fühlen Sie sich frei, einfach mit zu diskutieren. Wir schauen, dass wir gegen 20.30 Uhr mit dieser Diskussionsrunde und den Fragen durch sind, sodass Sie anschließend noch eine Gelegenheit haben, auch direkt im Zwiegespräch mit den Kandidaten Fragen loszuwerden, vielleicht sie einfach noch ein bisschen näher kennenzulernen. Wir sollten gegen 8:45 hier dann den Saal so langsam verlassen. Nicht, weil wir keine Lust mehr auf Sie hätten, sondern weil wir schauen müssen, dass die Drucker dann ihre Arbeit machen können. So viel zum Prozedere und ich würde sagen, dann steigen wir ein mit Themenblock 1.
Und zwar ganz anders. Was uns vielleicht alle gleich brennend interessieren wird, ist eine Frage, die an euch alle drei geht, an alle drei Kandidaten. Zunächst frage ich den Max Reinhardt, Was ist denn Ihr persönliches Nummer-1-Thema für Sindelfingen? Und ich weiß, es gibt viele Themen, aber was ist das Thema Nummer 1?
Ja, lieber Willi, meine sehr verehrten Damen und Herren, auch von mir herzlich willkommen. Schön, dass diese Veranstaltung hier ausgerichtet wird, dass wir die Gelegenheit haben, einander noch besser kennenzulernen. Mein Top-1-Thema für Sindelfingen, Ihnen bereits bekannt aus meinen Antworten, ist der gesellschaftliche Zusammenhalt in unserer Stadt. Vereine, Ehrenamt, diverse Generationen in Sindelfingen, die müssen miteinander leben, die müssen miteinander stark zusammenleben. Das macht unsere Stadt stark. Wir haben ein brutal starkes Ehrenamt. Wir haben 65.000 Menschen unterschiedlichster kultureller Hintergründe, religiöser Hintergründe, unterschiedlicher Generationen. Und für die brauchen wir eine Stadtverwaltung, die unterstützt. Wir brauchen eine Stadtverwaltung, die Kinder- und Jugendarbeit stärkt. Wir brauchen eine Stadtverwaltung, die in starke Schulen investiert. Die Schulen müssen die modernsten, die schönsten Gebäude in unserer Stadt sein. Und eine Stadtverwaltung, die die Vereine stützt, und zwar in jeder erdenklichen Hinsicht.
Also man kann auch in eine kurze Antwort mehrere Themen reinpacken. Gut gemacht. Gibt es einen Unterschied bei Lukas Rosengrün bei der Prioritätenliste? Was ist die Nummer 1?
Auch erstmal von meiner Seite, hallo. Schön, dass heute so viele Leute hier sein wollten, um uns zuzuhören. Schön, dass Sie alle kommen konnten. Danke für die tolle Organisation. Mein Nummer 1-Thema ist auch ein Kulturthema, nämlich diese Kultur des Zögerns und Zauderns, die wir in Sindelfingen haben, endlich zu beenden. Ich finde, wir müssen viel mehr vom Ziel her denken und zielgerichtet unsere Projekte in der Stadt angehen. Ich gebe Ihnen zwei Beispiele. Zum Beispiel über das Badezentrum sprechen wir in Sindelfingen seit 10 Jahren. Über die Marktplatz-Tiefgarage, bis endlich angefangen wurde, dass dort etwas passiert, hat man 20 Jahre diskutiert. Wir müssen vom Ziel her denken und schon in unseren Entscheidungen in Sindelfingen hier verbindlich sein in unseren Ankündigungen, dass wir auch Projekte, die Entscheidungszeit mit einbeziehen, Ausschreibungszeiten, Bauzeiten und auch diese Pläne Ihnen, den Bürgerinnen und Bürgern, verbindlich vermitteln und uns dann daran auch halten.
Es ist spannend, dass schon bei der ersten Frage doch deutliche Unterschiede zu sehen sind. Herr Klemann, wo fangen Sie an in Sindelfingen? Was ist das Wichtigste?
Vielen Dank für die Einladung. Vielen Dank für die Möglichkeit, hier sein zu dürfen. Vielen Dank für den Austausch. Wir freuen uns insbesondere auch nachher auf Fragen und aufs Gespräch, aufs Miteinander. Deshalb schön, dass die Zeitung, ich gucke auch zum Herrn Röhm, diesen Abend organisiert. Es ist immer sehr wertvoll für die Bürgerinnen und Bürger. Ich will ein modernes und zukunftsfähiges Sindelfingen. Das ist jetzt auch ein Schlagwort, wo man ganz viel reinpacken kann. Ich könnte sagen, dass die Wirtschaft zukunftsfähig ist, dass Sicherheit und Sauberkeit ein Thema ist, dass jedes Kind einen Kita-Platz hat, dass wir den Sanierungsstau auflösen. Also das alles fließt in ein modernes und zukunftsfähiges Sindelfingen für alle Generationen mit rein. Das wollen Sie aber wahrscheinlich nicht hören, weil sonst haben Sie wieder den Blumenstrauß. Und deshalb sage ich, prioritär müssen wir diesen Sanierungsstau, den es in dieser Stadt gibt, angehen, zügig angehen, durch verschiedene Maßnahmen, um bei Schulen, bei Kitas, bei Sporteinrichtungen, aber auch bei öffentlichen Plätzen schneller voranzukommen. Und dazu braucht es vor allem eine moderne Verwaltung. Eine Verwaltung, die zukunftsfähig aufgestellt ist, eine Verwaltung, die motiviert ist, und deshalb braucht es einen entsprechenden Chef an der Spitze, der sich diesem Thema ganz stark annimmt.
Ich hätte jetzt darauf gewettet, dass das Wort Wirtschaft, das Sie wenigstens genannt haben, mindestens 2-mal fällt. Macht nichts, dann nennen eben wir dieses Thema als nächsten Block. Ja, die Wirtschaft. Seit ich bei der Sindelfinger Zeitung arbeite, und das sind jetzt so rund 30 Jahre in verschiedensten Funktionen, höre ich immer wieder von allen OBs und auch von vielen, vielen Gemeinde- und Stadträten, wir müssen unsere Stadt breiter aufstellen. Die Abhängigkeit vom größten Gewerbesteuerzahler, die müssen wir verringern. So richtig viel passiert ist in den 30 Jahren in der Hinsicht nicht. Ist zumindest unser Eindruck. Und deswegen erwächst daraus unsere nächste Frage. Was konkret tun Sie, um die Wirtschaft in Sindelfingen diverser, breiter aufzustellen. Was tun Sie konkret als OB und was können Sie überhaupt tun, um neue Firmen nach Sindelfingen zu holen und die alten, die schon hier sind, in Sindelfingen zu halten? Max Reinhardt.
Ja, auch bei der Wirtschaft geht es darum. Umsetzung ist das Schlagwort. Wir haben in Sindelfingen im Jahre 2016 eine Wirtschaftsflächenstrategie beschlossen. Der damalige Gemeinderat, das ist der Vorvorgänger-Gemeinderat des aktuellen, der hat 8 Gebiete definiert, in denen in Sindelfingen zusätzliche Gewerbefläche geschaffen werden kann. Jetzt, 6 Jahre später, haben wir noch keines dieser Gebiete entwickelt oder erschlossen, geschweige denn vermarktet. Wir müssen definitiv Gewerbefläche in Sindelfingen erschließen, um ansiedlungsfähig zu sein. Es gibt jedes Jahr zahlreiche Unternehmen, mittelständische Unternehmen, größere Unternehmen, die Interesse haben am Wirtschaftsstandort Sindelfingen, aber wir halten schlichtweg nicht genügend Gewerbefläche vor. Die müssen wir nach Gärtringen oder nach Holzgerlingen schicken. Diese Gewerbesteuereinnahmen, diese Arbeitsplätze, die fehlen uns. Wir müssen diese Wirtschaftsflächenstrategie endlich umsetzen und zugleich brauchen wir einen Fokus auf moderne Branchen, auf innovative Branchen, auf die Softwarebranche, auf künstliche Intelligenz. Da könnte ein Sindelfinger Technologie Zentrum, etwa auf dem Gelände des Krankenhausareals, ein entscheidender Hub für solche innovativen Technologien sein. Und in einem dritten Schritt geht es hier im Sindelfingen um die Infrastruktur, die unsere Unternehmen brauchen, sowohl neue Unternehmen als auch Bestandsunternehmen. Die brauchen hinreichend Kita-Plätze, die brauchen Wohnraum. Über viele dieser Themen sprechen wir ja nachher noch im Detail. Aber eine Wirtschaftspolitik setzt auch voraus, dass wir in Sindelfingen eine gute Infrastrukturpolitik betreiben, digital wie baulich.
Herr Klemann, wo ist Ihr Ansatz, neue Firmen in die Stadt zu holen und die alten möglichst nicht woanders hinziehen zu lassen?
Wie bei vielen Themen ist es so, dass wir drei, ich weiß nicht, was Lukas Rosengrün dazu sagt, aber ich kenne ihn ja von anderen Podiumsdiskussionen, dass wir inhaltlich in den Dingen oft sehr ähnlich sind. Natürlich kann ich das ja nur wiederholen, Wirtschaftsflächenstrategie seit 2016, Max Reinhardt hat es gesagt, die gilt es zügig anzugehen, die gilt es umzusetzen. Darüber hinaus habe ich noch ein paar Ideen mehr. Ich würde sehr gerne einen Wirtschaftsdialog einführen, sprich auf Augenhöhe sprechen, Verwaltungsspitze und Wirtschaft in regelmäßigen Abständen. So mache ich das auch in dieser Kommune, wo ich derzeit Bürgermeister bin, das Ohr ganz nah an den Unternehmerinnen und Unternehmen haben. Da bekommt man oft ganz viel mit, weil es sind manchmal auch die Kleinigkeiten, die man als Verwaltung auch ändern und anpassen kann, die Unternehmen hält. Denn das Wichtigste, Priorität 1, ist die Unternehmen, die da sind, in der Stadt zu halten. Denen ihre Anliegen bedienen, dass die nicht abwandern müssen. Und dann ist es natürlich schön, wenn man darüber hinaus noch welche ansiedeln kann. Vorwiegend im Dienstleistungssektor. Sprich, viele Arbeitsplätze, wenig Raum, große Gewerbesteuereinnahmen. Aber was ich Ihnen sagen kann, darum buhlen halt alle Städte dieses Landes, darum buhlen alle Städte in der Bundesrepublik Deutschland. Und deshalb muss man sich da schon auch in den weichen Faktoren von anderen Städten unterscheiden. Weiche Faktoren sind beispielsweise ein Kita-Platz für jedes Kind. Weiche Faktor ist aber beispielsweise auch ein umfangreiches, vielfältiges, kulturelles Angebot. Junge Menschen, die auch Gründer sind, die hierher kommen, genauso wie Menschen in fortgeschrittenen Alters, die sind auch sehr froh, wenn es hier ein gutes, schönes, vielfältiges kulturelles Angebot gibt. Auch das ist was, was Sie hierher zieht. Ich sehe, Sie wollen aufhören. Ich könnte noch lange fortführen, meine Ausführungen. Ich gebe es aber gerne das Wort ab an Lukas Rosengrün.
Bitte. Ich glaube, genau. Das ist ein grundsätzliches Thema des Abends. Sie haben natürlich alle drei eine ganze Menge zu sagen zu den unterschiedlichen Themen. Deshalb die Bitte, dass wir es auch durchbekommen in unserer Zeit.
Und jetzt wollen wir tatsächlich auch noch wissen, was ein Oberbürgermeister Lukas Rosengrün dafür tun würde, dass die Sindelfinger Wirtschaft vielfältiger wird.
Wir dürfen erstmal das nicht als was Negatives sehen, dass wir hier abhängig natürlich von einem Großen sind und auch die Infrastruktur, die die Stadt Sindelfingen aufgebaut hat, sich ein bisschen an diesen Einnahmen auch orientiert hat und in schwächeren Zeiten ächzt man da ein bisschen drunter. Das Thema Wirtschaftsflächenstrategie wurde jetzt schon ein paar Mal genannt. Und wenn ich mal überlege, wo sind denn noch mögliche Flächen, dann schaue ich vom Daimlerwerk Richtung Dagersheim rüber, wo ich natürlich das entsprechende Baurecht erstmal herstellen muss. Aber das sind natürlich auch Flächen in nächster Nähe zum Werk. Und eine gute Wirtschaftsstrategie einer Stadt, eine gute Wirtschaftsförderung, schaut erstmal danach, dass die Unternehmen, die hier am Ort sind, dass es denen gut geht und dass die auch weiter wachsen können. Von dem her sehe ich sehe eine Wirtschaftsflächenstrategie nicht grundsätzlich kritisch. Ich sehe es aber dann kritisch, wenn wir auf einmal unseren Unternehmen hier in Sindelfingen den Raum zum Wachsen nehmen, weil jede Investition, und wir haben jetzt gerade eine Investition fast von 1 Milliarde von Mercedes-Benz gehabt, die Factory 56 war auch eine große Investition, also da kann man ja froh sein, dass man diese Flächen nicht verfügbar gemacht hat, bevor das gebaut wurde und dann etwas anderes dastand, weil man eben hohe Investitionen hier generiert hat. Ich möchte in das gleiche Horn blasen wie meine Mitbewerber heute. Wir müssen in einem guten Dialog sein. Ich habe vor allem auch die größeren und die Großunternehmen bei uns in Sindelfingen besucht und habe mit allen Geschäftsführern und Vorständen darüber gesprochen, wollt ihr näher zusammenrücken? Wir müssen mehr in den Dialog gehen. Ich möchte ein Sindelfinger Wirtschaftsforum aufbauen, wo wir wirklich mit Vertretern der Kommunalpolitik, mit Vertretern der Wirtschaft und eben der Verwaltungsspitze diskutieren. Markus Klemann hat ja gerade was Ähnliches angedeutet und möchte auch den anderen Punkt noch machen mit dem Technologiezentrum, wo wir in Sindelfingen vielleicht hätten schon besser zusammenarbeiten können mit Böblingen. Wir haben das Softwarezentrum Böblingen in Sindelfingen und daraus wurde das AI Express in Böblingen initiiert. Aber man ist ja im Stiftungsrat mit dabei und hier sollte man zielgerichtet daran arbeiten, dass man sich hier ergänzt, auch aufbauend auf den Stärken der Stadt Sindelfingen. Wir sind ein Produktionsstandort, hier etwas anzubieten, jungen Unternehmen, die hier eben sehr gut anknüpfen können in Sindelfingen. Und auch ich kann beliebig lange Monologe halten. Ich sehe ja. Aber auch, Herr Schweiger, Sie wollen, dass ich zum Ende komme.
So ist es, vielen Dank. Ich sehe ganz viel blauen Himmel. Ja? Und jetzt lasse ich ein paar Wolken aufziehen an diesem blauen Himmel. Wir wissen alle, auch aus eigener Erfahrung, die letzten Jahrzehnte lief es nicht immer so. Wenn Mercedes, wenn Daimler hustet, dann kriegt Sindelfingen relativ schnell die Grippe. Dann ist es mit dem Verteilen von Wünschen und mit dem Erfüllen von Wünschen relativ schnell auch vorbei. Das heißt, der städtische Haushalt muss dann ganz schnell auch mal konsolidiert werden. Und sparen heißt ja jetzt noch nicht Geld, das man ohnehin nicht hat, nicht auszugeben, sondern sparen heißt im Zweifelsfall tatsächlich, wo streichen wir was? Also gesetzt den Fall, die Gewerbesteuer tröpfelt nur noch und sie fließt nicht mehr. Und Sie stehen vor der Aufgabe, weil das Regierungspräsidium hinter Ihnen steht, Sie müssen 5 Millionen Euro aus dem Haushalt rausstreichen. Und zwar relativ flott. Wo setzen Sie den Rotstift an? Max Reinhardt?
Ja, zum einen, ich möchte die Wolken vom Himmel jetzt gar nicht komplett wegblasen, aber doch ein paar davon. Mit Blick auf Mercedes muss man sagen, die Investition von etwa 1 Milliarde in diesen Wirtschaftsstandort ist kein Zeichen, dass hier morgen die Werkschornsteine aus sind, sondern Mercedes investiert stark in diesen Standort. Ja, auch ich habe Sorgenfalten auf meiner Stirn mit Blick auf die Zukunft der Automobilindustrie. Die Transformationsherausforderungen sind groß, aber Szenarien, die teilweise in der Diskussion an die Wand gemalt werden, sind dann doch relativ fernliegend. Mercedes wird neue Baureihen in Sindelfingen derzeit planen.
Ist alles gut, das sind die alles Signale, gut, Herr Reinhardt. Die wir bekommen. Aber die Frage war, ja. Wenn Sie vor der Wahl stehen, 5 Millionen Euro aus dem Haushalt streichen zu müssen. Wo setzen Sie den Rotstift an?
Dann kann ich gleich auf 75 davon eingehen. Das ist nämlich der Differenzbetrag zwischen einem Spaßbad für 100 Millionen Euro.
Das ist noch nicht gespart. Wenn wir Geld, das wir sowieso nicht ausgegeben hätten, nicht ausgeben, ist nicht gespart. Ja. 5 Millionen Euro müssen aus dem Haushaltsplan raus. Ja. Wo kommen die her?
Es ist ja wohl gespart, weil die Planungen dafür haben schon Millionen Euro gekostet, die überflüssig waren für die Stadt Sindelfingen. Wir müssen in Sindelfingen definitiv Haushaltskonsolidierung betreiben, etwa indem wir Ämterstrukturen zusammenführen, unsere Verwaltung effizienter aufstellen. Ich werde eine Effizienzanalyse der Stadtverwaltung schon in der zweiten Jahreshälfte 25 an den Start bringen, die konkrete Einsparpotenziale im Haushalt auflegt. Ich werde ganz klar auch sagen, wir müssen städtische Liegenschaften überprüfen, ob wir uns nicht von der einen oder anderen städtischen Liegenschaft trennen. Uns gehören in Sindelfingen zahlreiche Immobilien, wo wir nur draufzahlen, etwa leerstehende Gebäude im Bereich der Sindelfinger Innenstadt. Von diesen müssen wir uns trennen. Und selbstverständlich ist auf der Ausgabenseite, Freiwilligkeitsleistungen sind zu hinterfragen. Wir haben ein starkes Europabüro in Sindelfingen. Ich bin glühender Europäer. Ich glaube aber dennoch, dass es dazu nicht die Anzahl an Vollzeitstellen braucht, die wir dort derzeit haben. Und ich glaube auch, dass die ein oder andere Aufgabe, die auf höherer Ebene bereits erfüllt wird, etwa im Bereich Geoinformation, etwa im Bereich Flächendaten, etwa im Bereich Vermessung, dass wir dort vielleicht die ein oder andere Einsparung durchführen können. Personalstand in Sindelfingen ist derzeit hoch, höher als in vergleichbaren Städten. Da werden wir sicherlich nicht mit dem Rasenmäher oder der Kettensäge kürzen, aber wir werden gemeinsam mit den Mitarbeitern uns schon die Frage stellen müssen, konsolidieren wir, wo können wir das tun, wo können wir das sozialverträglich tun? Ich habe einige Maßnahmen heute vorgeschlagen, aber auch schon in der Vergangenheit als Stadtrat. Sparen, das kann ich.
Herr Rosengrün, Max Reinhardt hat es gerade gesagt, Rasenmäher kann eine Taktik sein, überall 2 Zentimeter. Wo ist Ihr Ansatz, um 5 Millionen Euro aus dem Haushalt rauszusparen, wenn es denn sein müsste?
Wir haben das ja gerade gemacht, zum Beispiel im Landkreis. Und es ist ein sehr, sehr schmerzlicher Eingriff. Am einfachsten, Max hat es gesagt, spart man irgendwo bei Freiwilligkeitsleistungen. Aber wenn wir über 5 Millionen Euro sprechen, ja, da sind wir, wenn ich jetzt auf den Personalbereich schaue, dann sind das nicht wenige Stellen letztlich. Und die kann ich nicht einfach aus einer Verwaltung rausschneiden. Ich glaube schon, dass wir da ganz genau drauf gucken müssen, vor allem in einer Kernverwaltung in Zeiten der Digitalisierung. Wenn wir immer mehr Leute im Rathaus werden, dann machen wir bei der Digitalisierung irgendwas falsch. Wenn ich aber dann bei den Freiwilligkeitsleistungen schaue, dann bin ich ganz schnell bei Sachen angelangt, wie einer Schulsozialarbeit, wie einer Jugendarbeit, einer Seniorenarbeit und so weiter. Und ich sage, immer, wenn Menschen mit Menschen zu tun haben, da sollten wir ganz genau gucken, ob es da wirklich der richtige Punkt ist, um den Rotstift anzusetzen. Ich kritisiere immer wieder zum Beispiel das Thema Ansiedlung einer Hochschule. Es ist überhaupt gar keine kommunale Aufgabe, das zu tun. Ich habe ein Landeshochschulfinanzierungsgesetz, darüber soll das gemacht werden. Daraus kommen keine Gelder. Jetzt ist man ja ein bisschen umgeschwankt von der Außenstelle auf das Modell mit Kolping. Ich habe bisher keine Hochschule in Sindelfingen vermisst und ich glaube auch nicht, dass man in einer Stadt, wo ich eine halbe Stunde Umkreis 20 staatliche und private Universitäten und Hochschulen erreichen kann, dass ich dort studieren können muss und das Ganze auch noch bezahlen aus dem städtischen Haushalt.
Ja. Es ist ein ähnliches Beispiel wie gerade bei Max Reinhardt, um fair zu bleiben. Auch das Spaßbad ist noch nicht gebaut. Auch die Hochschule war noch nicht da. Auch das ist noch nicht gespart.
Deshalb an Sie, Herr Klemann, die Frage, wem tun Sie weh?
Herr Schweiger, vielen Dank. Also, ich betreibe seit 10 Jahren, seit ich im Amt bin, Haushaltskonsolidierung. Ich habe angefangen im Jahr 2015 und wenige Wochen im Amt mussten wir eine hohe Gewerbesteuer zurückbezahlen an einen Automobilzulieferer. Sie sehen die Parallele. Und das ist wirklich alles andere als einfach. Und ich habe das jetzt 10 Jahre lang betreiben müssen. Und das kann ich so sagen, dass ich trotzdem vor 2 Jahren mit einem sehr guten Ergebnis wiedergewählt wurde, zeigt, dass man das tun kann und trotzdem die Menschen nicht verliert. Wenn man es richtig macht, wenn man die Leute mitnimmt, wenn man auch im Gemeinderat, und es ist oft hart und das könnte auf diesen Gemeinderat zukommen, wir sind da auch mehrmals in Klausur gegangen in diesen 10 Jahren, um die Dinge voranzutreiben und um zu priorisieren. Knallhart zu priorisieren, weil man darf auch nicht an der falschen Stelle sparen.
Dann nennen Sie doch 2 Beispiele. Wo haben Sie die Schere angesetzt?
Ich musste die Außenstelle einer Schule schließen. Die ist 1,6 Kilometer entfernt von der Kernschule im Kernort. Wir haben sie im Teilort schließen müssen. Und glauben Sie mir, das war alles andere als einfach. Aber wenn man auf die Eltern zugeht, wenn man die Lehrerschaft mitnimmt und am Schluss die Kinder in sein Büro einlädt und sie mal auf seinen Stuhl sitzen darf und am Schluss den Kindern einen Tischkicker besorgt und das Spielgerät mit umzieht, das waren nämlich am Schluss die 2 Kleinigkeiten, die es gut gemacht haben. Und die Kinder dazu beigetragen haben, dass sie sich an der Schule, wo sie vorher nicht waren, sich wohlfühlen. Jetzt will ich hier keine Schulen schließen, ja, aber man muss sich, und dafür bin ich noch nicht in diesem Amt, man muss sich die Dinge genau und im Detail angucken. Und bevor ich streichen würde, bevor ich schließen würde, gibt es andere Möglichkeiten, wo man die 5 Millionen herbekommt. Beispielsweise Fördermittel von Seiten des Landes. Wir in Oberstenfeld, wir leben von Fördermitteln. Sonst könnten wir ganz vieles nicht realisieren, nicht umsetzen. Ich hätte die Grundschule nicht saniert, wenn es keine Fördermittel gäbe. Und jetzt die Grundschule. Nee, lassen Sie mich das noch sagen.
Einen Satz
noch. Man braucht da auch ein gutes Netzwerk, um dann solche Dinge angehen zu können. Und ich würde noch mehr sagen lassen, wo man Geld einsparen kann, ist beispielsweise auch das Thema Digitalisierung. Es ist das Thema, ich mache es schnell, interkommunale Zusammenarbeit. Und die Dinge würde ich eher angehen und als erstes angehen, bevor ich mit dem Rotstift im sozialen Bereich bei anderen Freiwilligkeitsleistungen, die wichtig für die Gesellschaft sind, den ansetzen würde.
Gut, vielen Dank. So, jetzt sind das erste Mal Sie dran. Wenn Sie möchten und wenn Sie Fragen haben zum Thema Wirtschaft, Finanzen, dann ist jetzt die Gelegenheit. Wir kommen zu Ihnen, heben Sie einfach die Hand, stellen Sie sich bitte kurz vor, damit wir wissen, mit wem wir es zu tun haben und dann stellen Sie Ihre Fragen. Und seien Sie nicht zurückhaltend, wir sind ja unter uns.
Ja, bitte, mit wem haben wir das Vergnügen?
Ich bin Nils Hofmann und wohne 3 Häuser neben dem Rathaus. Und die einfache Frage ist, ich habe gelernt, da war ich ziemlich erstaunt, dass direkt an den Bürgermeister mit Zwischenstufen über 1500 Mitarbeiter organisiert sind und davon über 500 im Rathaus. Diese Zahl konnte ich kaum glauben. Wie viele Stellen könnten Sie denn in den nächsten 8 Jahren davon reduzieren?
Geht die Frage an alle?
An alle.
Fangen Sie ruhig an, Herr Klemmann.
Ich bin immer sprechfähig, deshalb kann ich auch gerne anfangen. Also, soweit ich weiß, sind es 1650. Ich war bei den Gemeinderatssitzungen, bei den letzten, seit ich hier unterwegs bin. Und bei der einen habe ich entnommen, dass es 1650 Beschäftigte auf der Verwaltung sind. Nicht Rathaus, da kommen alle Erzieherinnen mit dazu, Reinigungskräfte, die noch bei der Stadt beschäftigt sind und Hausmeister und vieles mehr. 1650 Beschäftigte bei einer Kommune mit rund 64.000 Einwohnerinnen und Einwohnern ist viel. Es gibt landesweite Vergleiche. Man kann auch mit Menschen von der GPA, der Gemeindeprüfungsanstalt, sprechen. Habe ich getan in den letzten Wochen, wie die es einschätzen, die Situation. Und die sagen, Sindelfingen hat mehr Beschäftigte als eine Kommune in dieser Größe. So, jetzt muss man aber auch sehen, Beschäftigte sind da. Beamte sind Beamte und auch die Angestellten haben ein sicheres Arbeitsverhältnis und das ist auch gut so. Wir wollen auch diese Menschen sichere Arbeitsplätze für sie haben und die verlassen sich auch drauf. Das heißt, wie kann es gehen? Eine Reduzierung kann dadurch stattfinden, wenn Menschen die Stadt verlassen, wenn Menschen in Ruhestand gehen. Das ist letztlich, so sehe ich das, die einzige Möglichkeit. Ich will ganz bestimmt niemanden entlassen. Wie viel man einsparen kann, auch da muss ich sagen, ich bin jetzt hier nicht schon viele Jahre Gemeinderat und ich bin auch noch kein Oberbürgermeister. Wenn ich das wäre, würde ich mir das in den ersten Wochen, Monaten intensiv angucken und zwar ganz tief reingehen in die einzelnen Abteilungen, in die Außenstellen auch, letztlich überall, um dann herauszufinden, wo ist Potenzial und das aber insbesondere natürlich auch mit dem Gemeinderat besprechen, den Gemeinderat mitnehmen und über den Gemeinderat und auch so die Bevölkerung mitnehmen, um letztlich da in 8 Jahre, das wird lange dauern, das wird ein Prozess sein, dann da auch etwas rauszuschwitzen.
Gut, vielen Dank. Herr Rosengrün.
Ich möchte an einer Stelle weiter ansetzen, die der Markus Klemann gerade schon angeführt hat, ein sogenanntes Benchmarking zu machen, eben zu sehen, diese Vergleiche, ich kann mir das abrufen an der KGST zum Beispiel und schauen, wie viel Verwaltungspersonal
haben vergleichbare Kommunen. Jetzt kann ich aber natürlich nicht Äpfel mit Birnen vergleichen. Ne? Wenn die eine Kommune ein Schwimmbad hat und die andere keins, dann verfälscht es das. Das heißt, man muss da sehr genau in die Bereiche reingehen. Aber wenn wir da eklatant mehr haben, ja, zum Beispiel in einer Kämmerei, ja, das ist so ziemlich ein ähnliches Geschäft in allen Kommunen. Und wenn ich da viel mehr Stellen habe pro Einwohner als in einer anderen Kommune, dann muss ich gucken, woran liegt das? Ja? Und dann muss ich mir vielleicht auch mal Leute von extern dazu holen und sagen, wie müssen wir unsere Prozesse optimieren, dass wir dort weniger Menschen werden können?
Das machen wir in Sindelfingen gern.
Naja, und heißt nicht Gutachten. Also ich kann auch, was auch ganz wichtig ist, einfach mal eine Mitarbeiterbefragung durchführen, weil die Mitarbeiter, die wissen meistens, wo die Probleme auch sind im Rathaus. Und das sind oftmals Ergebnisse, die will man vielleicht auch gar nicht haben, deshalb macht man es nicht. Ich kenne das bei meinem früheren Arbeitgeber, da haben wir das alle 2 Jahre gemacht, wo alle Mitarbeiter befragt werden zu allen Bereichen im Unternehmen. Und da wurden natürlich auch die Konsequenzen nachher draus gezogen und es war nicht für alle angenehm.
Ja, das Stichwort würde ich gerne aufnehmen. Ja, das kann wehtun, wenn man von 1600 Stellen am Ende ein paar vielleicht langfristig streichen muss. Was ist Ihr Ansatz?
Ja, zunächst mal, bevor wir über Einsparungen am Personal sprechen, müssen wir über effizientere Prozesse im Rathaus sprechen, die vielleicht an der einen oder anderen Stelle dann erst Einsparungspotenzial auch offenlegen. Wir haben im Rathaus derzeit eine sehr ausbaufähige Digitalisierung. Es fehlt etwa an einem digitalen Dokumentenmanagementsystem, was wirklich in den Ämtern angenommen wird. Es fehlt an digitalen Arbeitsabläufen. Erst wenn diese Instrumente wirklich voll im Einsatz sind, können wir sehen, was ist möglich an Einsparungen in den einzelnen Abteilungen. Wo wird möglicherweise sogar die Digitalisierung den ein oder anderen Mitarbeiter entbehrlich machen? Gleichwohl, ich habe einige Freiwilligkeitsleistungen vorhin aufgezählt, in denen wir in Sindelfingen, was die Benchmarks angeht, höher ausgestattet sind als in anderen vergleichbaren Städten. Etwa der Bereich Europa und internationale Angelegenheiten ist etwas, da sind wir in Sindelfingen weitaus stärker aufgestellt als etwa in unserer Nachbarschaft, in unserer Nachbarstadt Böblingen. Auch der Bereich Geoinformation ist ein starker. Im Bereich kommunaler Ordnungsdienst, Ordnungsamt, haben wir in den vergangenen Jahren aufgestockt. Dort haben wir Stellen insbesondere im kommunalen Ordnungsdienst geschaffen. Viele davon sind allerdings noch nicht besetzt. Also man muss sich auch immer mit der Frage auseinandersetzen, wie viele der tatsächlich geschaffenen Stellen sind auch besetzt. Und da merken wir in Sindelfingen, viele sind tatsächlich nicht besetzt. Und eher geht es mir darum, die Stellen, die offen sind, zu besetzen, digitale, effizientere Prozesse einzuführen und dann natürlich mit einer internen Analyse, Stichwort Haushaltsstrukturkommission und vielleicht der ein oder anderen punktuellen externen Unterstützung weitere Einsparpotenziale offenzulegen. Einige Vorschläge habe ich heute schon gemacht. Aber einen Satz muss ich schon noch sagen. Sowas geht nie mit eisernem Besen gegen die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Die Rückendeckung, die müssen die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter spüren. So ein Konsolidierungsprozess, gerade beim Personal, läuft immer nur gemeinsam mit meiner Rathausmannschaft, deren Kapitän ich dann bin als Oberbürgermeister.
Dankeschön. Wir haben weitere Fragen.
Ich habe dazu tatsächlich eine Nachfrage, und zwar aus Sicht des Lesers und auch des Bürgers ist Ihre Frage beantwortet.
Ja, ich darf vielleicht noch einen Punkt sagen zu der externen Beratung. Die bekannte Firma Kinsey analysiert unter der Gemeinkostenwertanalyse seit 40 Jahren, glaube ich, zu viele oder Unternehmen mit zu vielen Kosten. Es kommt immer 23,6% zu viel raus. Das hat der langjährige Geschäftsführer Deutschland von McKinsey veröffentlicht. Von da aus sparen Sie sich bitte das Geld. Ja.
Gibt es zum Thema Wirtschaft, Finanzen weitere drängende Fragen? Da ist eine. Kommt zu Ihnen.
Ja, schönen guten Abend. Mein Name ist Burkhard Merlitz. Ich hätte mal die Frage auf den Kopf gestellt. Ich sehe in der Runde eigentlich alles schon ältere Jahrgänge, die mit dem Arbeitsleben schon mehr oder weniger abgeschlossen haben. Wenn wir die Programme anschauen, würde ich mal fragen, wie kommt man denn zur Einstellung? Lehrer bräuchten wir bräuchten Erzieherinnen, Erzieher, wir bräuchten Streetworker, Sozialarbeiter und so fort. Also eher einstellen und dann wo einsparen? Das wäre meine Frage.
Geht an alle drei Kandidaten?
Dann in dem Fall mit der Bitte wirklich um kurze Antworten. Wir haben noch eine ganze Menge vor.
Ja. Wie gesagt, nicht alle der Bereiche, die Sie aufgelistet haben, sind tatsächlich in unserer originären kommunalen Zuständigkeit. Etwa bei den Lehrern ist das nicht der Fall, bei den Erzieherinnen und Erziehern aber sehr wohl schon. Auch, ich habe es angesprochen, im kommunalen Ordnungsdienst fehlen natürlich Fachkräfte. In Sindelfingen haben wir die Situation eines sehr, sehr teuren Wohnungsmarkts. Wir brauchen bezahlbaren Wohnraum, insbesondere für diese Leistungsträger der Gesellschaft, die Sie angesprochen haben. Da wird es massiv darum gehen, in den nächsten Jahren bezahlbaren Wohnraum zu schaffen. Auch Kita-Plätze müssen vorgehalten werden. Das ist natürlich ein Problem, ein Henne-Ei-Problem. Einerseits fehlen uns die Fachkräfte, andererseits fehlen uns aber auch oftmals die Kapazitäten, um schnell einen Kita-Platz vergeben zu können. Da braucht es natürlich auch massive Anstrengungen und dann einen engen Austausch mit den Hochschulen, weswegen ich das Projekt Hochschule gerade in dem Bereich, den Kolping jetzt in Sindelfingen schafft, da geht es um Verwaltungsfachkräfte, da geht es um pädagogisches Fachpersonal. Keineswegs, lieber Lukas Rosengrün, für ein Prestigeprojekt halte, sondern für sehr, sehr wertvoll, um hier standortnah Fachkräfte auszubilden. Das muss der Weg sein, enge Kooperation mit den Hochschulen, möglicherweise sogar in Sindelfingen und gut ausgestattete Berufsschulen, um die Fachkräfte direkt bei uns vor Ort ausbilden zu können.
Herr Klemann.
Also ich finde jetzt mal einen Kompromiss bei dem Thema Hochschule zwischen meinen zwei Mitbewerbern auf der rechten Seite. Hochschule, Studiencampus, Sindelfingen, kann was bringen. Er kann Leben in die Stadt bringen, wenn wir hier mehr Studierende haben, die einkaufen, die hier konsumieren, die sich hier aufhalten. Und er kann auch Fachkräfte, und damit bin ich bei Ihrer Antwort. Das kann auch Fachkräfte bringen, insbesondere so, wie es jetzt ausgerichtet ist, wie es veröffentlicht wurde, nämlich auch insbesondere im Bereich des Sozialen, im Bereich der Erzieherinnen und Erzieher. Aber, und jetzt kommen wir zum Kompromiss. Das muss natürlich gut und maßvoll ablaufen. Man muss das eng begleiten und man darf die Stadtgesellschaft, auch den Wohnungsmarkt, weil auch die Menschen müssen irgendwo wohnen, natürlich nicht überlasten. Das heißt, wenn Hochschule, dann bitte erst mal klein anfangen, das macht immer Sinn im Leben, erst mal klein anfangen und dann gucken, wie es sich entwickelt. Das wäre beim Thema Hochschule mein Kompromissvorschlag.
Das Konzept.
Ihre Frage war, wie man...
Wir müssen Gas geben,
sonst kommen wir heute... Dann bleibt beim Thema Hochschule.
Danke, wunderbar. Herr Rosengrün, Sie dürfen trotzdem natürlich auf die Frage antworten, die Ihnen allen gestellt worden ist, mit der Bitte um möglichst kurze Antworten, weil wir müssen zum nächsten Thema.
Ja, jetzt ging es ja darum, überall fehlen uns Fachkräfte und auf der anderen Seite wollen wir Stellen einsparen. Ja, wir haben das eine sowohl als auch beim anderen. Ja, und da sind wir dann wieder in der Kernverwaltung. Ja, mir fehlen Fachkräfte für Verwaltung. Und auch deshalb muss ich damit reagieren, dass ich die Chancen der Digitalisierung nachher nutze. Und das kann ich da tun. Aber wenn ich jetzt schaue bei den Erzieherinnen und Erziehern, wenn wir wieder bei unseren Aufgaben sind, ja, da habe ich halt einen gewissen Betreuungsschlüssel. Und ich kann nicht immer mehr Kinder an immer weniger Leute geben. Das funktioniert halt nicht. Und auch da fehlen welche. Aber jetzt versuche ich mal nochmal groß anzufangen. Wir hören doch, ich höre seit 30 Jahren, dass wenn die Babyboomer-Generation in Rente geht, dass wir dann ein riesengroßes Problem haben und wir tun jetzt alle so, als ob das total überraschend um die Ecke kommt. Ja, also das ist uns doch schon klar und wir sind jetzt an genau diesem Punkt angekommen und damit müssen wir letztlich umgehen.
Vielen Dank. Wir machen einen Schnitt an der Stelle und switchen zum nächsten Thema und jetzt, Willi, wird's schmutzig.
Ich hoffe, es wird sauber. Alle 3 Jahre machen wir das SZBZ Bürgerbarometer und immer wieder bekommen wir von Ihnen Lesern gespiegelt, Sindelfingen ist Ihnen einfach nicht sauber genug und Sindelfingen ist nicht sicher genug. Und das finde ich ein bisschen verwunderlich. Ich selbst mache seit 1999, also tatsächlich seit 26 Jahren, die Kriminalstatistik, die beackere ich durch und es ist nicht so unsicher hier, wie man denkt. Und wie man das Gefühl hat. Aber der Eindruck ist da trotzdem. Und das kommt dann schon auch durch die ein oder andere dunkle Ecke. Und meine Frage zum Thema Sauberkeit und Sicherheit geht jetzt an den externsten unserer 3 Bewerber, direkt mal an den Herrn Klemann, weil wie haben Sie denn Sindelfingen erstmal wahrgenommen, als Sie hergekommen sind? Ist es eine dreckige, eine saubere oder vielleicht sogar eine sehr schöne Stadt?
Herr Wegner, vielen Dank für die Frage, weil das ist nämlich tatsächlich der Vorteil, wenn man von außen kommt. Dann hat man einen neutralen, sachlichen Blick auf die Geschichten, auch frische Ideen. Und wie habe ich Sindelfingen wahrgenommen? Müssen wir zwei Sätze noch in anderer Weise gönnen. Ich habe Menschen kennengelernt, die diese Stadt lieben. Ich habe Menschen kennengelernt, die für diese Stadt brennen. Ich habe Menschen kennengelernt, die ihre komplette Freizeit, Leidenschaft für die Stadtgesellschaft und das Leben hier einsetzen. Und deshalb fühle auch ich mich hier sehr wohl. Ja, es geht am Schluss um die Menschen. Bei allem Sicherheit und Sauberkeit, Diskussionen, wenn Sie sagen, wie ich wahrgenommen habe, ich fühle mich sehr wohl wegen Ihnen und wie Sie Ihre Stadt jeden Tag leben und lieben. Und jetzt komme ich zum zweiten Teil. Sicherheit, Sauberkeit ist ganz bewusst von mir ein Kernthema. Schon von Anfang an gewesen, habe ich schon am Anfang zu meinen Schwerpunkten, als ich 5 Schwerpunkte gesetzt habe, habe ich gesagt, Sicherheit und Sauberkeit ist ein Thema, weil man das wahrnimmt. Wenn man in die Stadt fährt, durch die Stadt fährt, sind leider viele Stellen, wo viel zu viel Müll in der öffentlichen Landschaft liegt.
Das kennen wir unter anderem über unsere Leserbriefseite und unsere Zuschriften und Fotos, die unsere Leser machen. Die Frage ist jetzt aber konkret, was tun Sie denn?
Ja. Erste Frage war ja, wie ich es wahrgenommen habe.
Und Sie beantwortet.
Ich habe so wahrgenommen, weil es tatsächlich in anderen Städten anders ist, wo es besser funktioniert. Was tun wir dagegen? Insbesondere ältere Damen, junge Frauen haben mir gesagt, sie fühlen sich abends, wenn es dunkel wird, an vielen Stellen nicht sicher. Was tun wir dagegen? Mehr Beleuchtung. Es gibt der ein oder andere dunkle Ecke, wo man mit Beleuchtung, nicht teuer, zügig umzusetzen, Situationen verbessern kann. Zum Thema Sicherheit. Man kann auch an problembehafteten Stellen, nicht so einfach, rechtlich schwierig, aber es ist dennoch möglich, Videokameras aufbauen, um dann das Geschehen dort zu überwachen. Deshalb muss nicht jemand die ganze Zeit vor dem Fernseher sitzen und gucken, was da passiert. Da kann man eine gute KI dahinter stellen, die dann meldet, wenn dort Auffälliges stattfindet.
An welche Ecken denken Sie denn? An welche Ecken denken Sie denn? Weil ich kenne das Thema Videoüberwachung auch von Max Reinhardt und da habe ich im Kopf vor allem da, wo der Müll rumliegt. Ne? Das könnte man gut kontrollieren. Aber an was für Ecken denken Sie denn konkret?
Konkret genannt wurden mir beispielsweise der Sommerhofenpark, wo abends Menschen nicht mehr alleine durchgehen wollen. Auch in Meichingen, die hinteren Gärten, hinterm Hallenbad, wurde mir genannt. In Darmsheim ist mir ehrlicherweise nichts genannt worden. Und zum Thema Sauberkeit vielleicht noch, weil ich das nur beschrieben habe, aber nicht erklärt. Da ist die Verwaltung zuständig. Und Chef der Ortspolizeibehörde ist der Oberbürgermeister. Und deshalb muss der kommunale Ordnungsdienst dann auch entsprechend darauf gebrieft werden, dazu motiviert werden. Und da findet ja viel statt. Also es hat ja auch einen Stellenaufbau stattgefunden. Leider sind sie noch nicht alle besetzt. Dass da mehr kontrolliert wird und die Dinge früh angegangen werden. Denn dort, wo Müll liegt, da wirft man auch noch schnell Müll dazu. Deshalb ist es umso wichtiger, dass man das früh verhindert. Und das funktioniert tatsächlich, das ist leider so, über Kontrollen. Und man muss es auch im Geldbeutel spüren. Also wenn es dann keine Strafen gibt, dann wird es leider so weitergehen, wie das hier seither der Fall ist. Und noch ein drittes habe ich. Es geht auch um Kampagnen. Machen wir. Wir gehen früh an die Schulen, auch schon tatsächlich in die Kindergärten, um dort ganz früh Müllbildung zu betreiben, sprich den Kindern beizubringen, wie Müll zu entsorgen ist, was man macht, was man nicht macht. Da geht auch mal der Bürgermeister mit und sammelt mit den Kindern zusammen samstags Müll ein, um so für eine saubere Stadt zu sorgen, aber vor allem um das Denken, um das Mitdenken bei den Kindern, Jugendlichen zu erreichen.
So rein gefühlt denke ich direkt an den Mülltoni, der die Leute nicht erreicht, die den Müll tatsächlich wegschmeißen.
Sie merken, beim Thema Kampagnen werden wir ähnlich nervös wie beim Thema Gutachten. Ich weiß nicht, wie viele Sauberkeitskampagnen wir schon erlebt haben in Sindelfingen. Effektiv gebracht haben sie überschaubar viel, sage ich mal ganz vorsichtig. Deswegen an Sie, Herr Rosengrün, auch die Frage, wo ist denn der konkrete neue Ansatz? Wo kriegen wir den Hebel her, der tatsächlich unsere Stadt sauber macht?
muss ja ganz klar sagen, das ist ja ein Dauerthema und das ist auch in vielen Städten und Gemeinden Dauerthema. Und wenn sich eine Person im Rathaus ändert, ändert sich das auch nicht. Und kein Oberbürgermeister oder Bürgermeister hat jetzt die zündende Idee. Vielleicht mal zum Thema.
Das ist schade.
Zum Thema. Ich mache gleich nochmal einen konkreten Vorschlag. Aber sprechen wir mal über das Thema Videoüberwachung. Da habe ich ganz klar den Grundsatz der Verhältnismäßigkeit, dass ich das machen kann. Und Herr Wegner, Sie haben es ja auch gesagt. Naja, die Kriminalstatistik ist jetzt nicht so, dass man sagen kann, wir haben hier einen Kriminalitätshotspot und das Ganze rechtfertigt sowas. Ich habe da persönlich, habe ich da überhaupt gar kein Problem damit. Es ist immer eine Frage der Verhältnismäßigkeit und auf was man so eine Satzung dann auch aufbaut, dass man sowas machen kann. Aber konkrete Vorschläge, ich fange beim Thema Sauberkeit an. Ja, die Menschen haben zu wenig Respekt vor dem öffentlichen Raum. Jetzt kann ich nicht 20 Ordnungsbeamte auf dem Marktplatz abstellen, die die Augen überall haben. Ja, das heißt, das funktioniert auch nur begrenzt. Ich habe den konkreten Vorschlag gemacht, der hat ein bisschen polarisiert. Dann lass uns doch in verschiedenen Räumen, wo wir Sauberkeitsproblem haben, Marktplatz liegt in jeder Ritze irgendwo eine Zigarettenkippe oder auch am Busbahnhof, ja, lass uns doch da das Rauchen verbieten, ja, einfach. Oder lass uns Raucherinseln aufbauen, wie an den Bahnhöfen. Sagen die Leute gleich, ja, wie will man es denn kontrollieren? Die allermeisten Leute halten sich tatsächlich an Regeln und natürlich muss man es dann punktuell dann diskutieren. Auch sowas macht man mit einer Satzung, sowas muss diskutiert werden im Gemeinderat und da muss es auch Mehrheiten für geben. Aber wir müssen zeigen, nicht nur mit Kampagnen, und die sind nicht schlecht, Sindelfingen sauber und sicher, alle tun, was sie können. Es sind gute Leute im Rathaus, die sich das ausdenken. Ja, aber man muss sagen, uns ist es wirklich wichtig. Und das macht man dann halt mit Maßnahmen, die dann vielleicht auch nicht allen gefallen, aber so merken es die Leute, Sindelfingen ist jetzt wirklich wichtig, dass es hier auch sauberer wird.
Was mich wirklich überrascht hat, wir haben 11 Sonderseiten gemacht und die Kandidaten gefragt, 11 Stück. Und da ging es auch ums Thema Sauberkeit und Sicherheit. Darüber hinaus verschiedene Pressemitteilungen abgedruckt und Max Reinhardt, bei Ihnen habe ich auch gelesen, Videoüberwachung. Dabei kommen Sie eigentlich aus der Grundhaltung her, von der Grundhaltung her aus der liberalen Ecke. Wie passt denn das zusammen?
Also wenn einer noch einen Beweis für meine Überparteilichkeit und innere Unabhängigkeit haben wollte, da habe ich ihn geliefert. Weil ich glaube tatsächlich, in Sindelfingen haben wir ein riesiges Problem mit dem wilden Müll. Meine beiden Mitbewerber haben diese Problembeschreibung schon zutreffend wiedergegeben. Ich brauche dafür gar keinen Blick von außen. Mir reicht es, Tag für Tag durch diese Stadt zu laufen und den fehlenden Respekt, mit dem Menschen den öffentlichen Raum bei uns behandeln, zu sehen. Das ist wirklich eines der Themen, die mich am meisten aufregen und auch schon als Gemeinderat beschäftigt haben. Deswegen habe ich im Jahr 2020 einen Antrag gestellt, dass wir in Sindelfingen mehr Mülleimer, größere Mülleimer und auch kürzere Leerungsfristen schaffen. Der wurde beschlossen, der ist eingeflossen in dieses Handlungsprogramm Sindelfingen sauber und sicher und hat sicherlich ein bisschen was an der Reduktion der Müllmenge getan, aber es zeigt sich, wir sind noch nicht da, wo wir sein müssen. Es braucht Nachschärfungen und zwar ganz konkret im Bereich der Sauberkeit. Wir müssen die Altkleidercontainer in Sindelfingen reduzieren. Viele Menschen sehen in diesen Altkleidercontainern eine Einladung, alle Art Unrat abzulagern. Das kann es nicht sein. Es gibt tolle Altkleidersammlungen, da braucht es diese Altkleidercontainer nicht. Die gehören massiv reduziert. Ich habe den Vorschlag der Videoüberwachung schon deswegen unterbreitet, weil es Städte gibt, nicht nur in Baden-Württemberg, sondern auch anderswo, etwa Schramberg, etwa Ludwigshafen am Rhein, die mit Videoüberwachung von Müllhotspots, die anders nicht in den Griff zu bekommen sind, sehr erfolgreiche und sehr gute Erfahrungen bei der Reduktion der Müllmenge machen. Das sollten wir uns auch in Sindelfingen trauen. Ich glaube, auch ein Blick nach Tübingen kann sinnvoll sein. Ich war früher kein großer Fan einer Verpackungssteuer, weil ich Zweifel an der rechtlichen Zulässigkeit hatte. Zwischenzeitlich ist klargestellt, diese Verpackungssteuer ist rechtlich zulässig. Wir sollten auch in Sindelfingen über die Einführung einer Verpackungssteuer nachdenken. Und selbstredend, meine beiden Mitbewerber haben schon gesagt, man muss es im Geldbeutel spüren, dass sich wilder Müll einfach nicht rechnet, dass das keine gute Sache ist. Deswegen müssen wir auch noch mal an den Bußgeldhöhen arbeiten. Das alleine ist noch kein keine Lösung. Aber als bunter Strauß an Maßnahmen kann das wirklich eine effektive Maßnahme sein, um den wilden Müll zu reduzieren. Es gibt einiges zu tun. Wir müssen es uns endlich trauen in Sindelfingen. Volle Konsequenz beim wilden Müll.
Ich traue mich jetzt auch und wende mich wieder an Sie. Meine Damen und Herren, Thema Sicherheit und Sauberkeit. Wir, Jürgen Wegener hat es gesagt, wir spüren es jede Woche in unseren Leserbriefseiten. Es drängt Sie, sich dazu zu äußern. Haben Sie Fragen zu diesem Thema?
Ich komme direkt zu Ihnen. Sie waren besonders schnell. Mit wem sprechen wir denn?
Thomas Breitling, auch aus Sindelfingen. Eine Frage an alle drei Bewerber. Das Silvesterfeuerwerk.
Darf ich ganz kurz eingreifen?
Ja.
Wenn wir rund kommen wollen, müssen wir die Fragen an einen Bewerber richten, sonst wird es ein bisschen schwierig. Ja. Also wem würden Sie die Frage am liebsten stellen?
Herr Reinhardt, die Silvesterböllerei, haben Sie auch mitbekommen, hat total überhand genommen. Das geht teilweise am zweiten Weihnachtsfeiertag schon los, geht dann über an Silvester mit enormen Böllern los. Haben Sie vor, das irgendwie zu ändern, in den Griff zu bekommen mit einem zentralen Feuerwerk?
Ich kann mir gut vorstellen, dass wir mehrere zentrale Feuerwerksplätze in Sindelfingen schaffen. Gerade in den Quartieren ist das ein großes Thema, das ich bei meinen Stadtteilspaziergängen häufiger gehört habe. Sollten wir machen, machen andere Städte auch sehr erfolgreich.
Dann komme ich mal zu Ihnen.
Mein Name ist Joachim König. Ich habe nur von Verboten und Kontrolle bis jetzt gehört. Wie wollen Sie denn die Mitarbeiter, die Bürger der Stadt mitnehmen? Da muss man mal eine Kampagne machen. Die Schweiz macht es sehr effektiv mit Plakaten, wie schön unsere Stadt ist. Und halte doch bitte unsere Stadt so schön. Aber davon war eben nicht die Rede. Ich würde also für so etwas plädieren, die Menschen mitzunehmen, die Stadt sauber zu halten.
Ich würde sagen, das lassen wir so stehen. Da war jetzt keine Frage drin. Das ist eher eine Hausaufgabe, ne?
Ja, aber Herr Wegener, das habe ich ja gesagt. Ich habe das eine tun und das andere nicht lassen. Deshalb habe ich bewusst als drittes, als ein Element, auch das Thema Kampagnen genannt, weil das schon auch was hilft. Jegliche kleine Dinge, jegliche kleine Bausteine, die was helfen bei dem Thema, sollten wir
anschauen. Also jetzt machen wir zwei eine Wette, Herr Klemmen. Wenn Sie eine Kampagne auf die Füße stellen oder wer auch immer gibt, die wirklich eine Wende bringt, dann nehme ich alles zurück und behaupte das Gegenteil vorher nicht. Ich glaube da nicht dran.
Huhu, ich bin schon hier hinten.
Sehr gut.
Und spreche mit wem?
Klaus Herder. Ich habe eine Frage an den oder die Juristen unter Ihnen. Ist es möglich, dass man die Vermüllung nicht als Ordnungswidrigkeit, sondern als Straftat deklarieren kann und dann ganz andere Strafen verhängen kann?
Als Kommunalpolitiker und Jurist weiß ich, dass das die Gehaltsklasse und vor allem die Zuständigkeit des Sindelfinger Oberbürgermeisters übersteigt, ins Strafgesetzbuch entsprechende Tatbestände aufzunehmen. Aber ich kann es gerne mal an die Kreistagskolleginnen und Kollegen mit Bundestagsmandat weiterleiten. Das StGB wurde schon oft versucht zu novellieren. Vielleicht haben wir ja heute mehr Erfolg.
Würde ich sagen, eine letzte Frage zu diesem Thema noch.
Mein Name ist Heidrun Balsch. Ich habe folgende Frage. Wenn man jetzt jemanden sieht, der eine Kippe wegwirft oder Müll irgendwo fallen lässt, wie geht der Vorgang weiter? Wie kann man es anzeigen, dass derjenige was bezahlen muss? Denn dauernd laufen die Leute, werfen die Kippen aus dem Auto und es passiert ja nichts.
Ich fühle mich jetzt einfach angesprochen, ja, auch als Nichtjurist. Also als Bürgermeister, wenn ich unterwegs bin, spreche ich Menschen an. Auch wenn zum Beispiel jemand die Hinterlassenschaften von seinem Hund nicht wegmacht, spreche ich die Leute da freundlich drauf an, dass sie das doch bitte mit wegnehmen. Ich könnte tatsächlich als Leiter der Ortspolizeibehörde hier auch eine Ordnungswidrigkeit auch aufnehmen, anzeigen und eine Strafe letztlich verhängen. Das musste ich bis jetzt noch nicht tun. Die Menschen, die ich bisher angesprochen habe, waren die allermeisten, sage ich ja mal, bisher immer einsichtig. Aber das muss man auch machen, das macht auch nicht immer Spaß. Ja, wenn ich auf dem Weg zum Brötchen holen bin, irgendwie sonntags morgens, sage ich, ja, muss ich jetzt hier einen Bürger erstmal zurechtweisen. Ja, aber ich mache das auch, weil es muss ja auch von oben kommen und muss auch zeigen, dass das einem wichtig ist. Und ich tue das, das kann man auch machen und auch Sie als Bürger können zwar jetzt hier keine Personalien aufnehmen, aber man kann sich gegenseitig darauf hinweisen und wenn man das in einem freundlichen, netten Ton macht, zeigt das meistens auch Wirkung.
Eine kurze Antwort zu dem Thema noch, Herr Klemann, und dann.
Ich schließe mich da meinem Kollegen voll an. Mache ich genauso, ist mir wichtig. Zuletzt heute, Sendelfingen Stadtmitte, wo ich noch nichts zu sagen hat, hat einer seine Zigarette vor mir weggeworfen und dann spreche ich denjenigen an, ob es jetzt er aufhebt oder ob es ich sonst aufheben soll. Dann war er peinlich berührt und hat es aufgehoben.
Ja, also vom Operativen her keine Ergänzung mehr, nur ein Hinweis. Es ist schon heute in Sindelfingen verboten, entsprechend eine Kippe wegzuwerfen. Ich glaube, das steht in § 13 Absatz 2 unserer polizeilichen Umweltschutzverordnung aus dem Jahr 2007. Also neue Verbote brauchen wir nicht, aber halt Konsequenz und wie man es macht, haben meine Bürgermeisterkolleginnen und Kollegen dargestellt.
Vielen Dank.
Wir haben uns jetzt um die Finanzen gekümmert. Vielen Dank, die sind in Ordnung. Die Stadt ist sauber, es geht weiter.
So, jetzt wollen wir schauen, wie entwickelt sich unsere Stadt in den nächsten, sagen wir mal, 8 Jahren. Sie alle haben in Ihrem Programm ein moderates Wachstum angesprochen, ne? Also kein Wachstum um jeden Preis. Unsere konkrete Frage ist, wen wollen wir denn hierher holen? Ne? Ich sage jetzt mal junge Familien. Würde wahrscheinlich jeder sofort unterschreiben, die wollen wir hier haben. Sie haben es vorher angesprochen, Herr Reinhardt, Wohnraum, Riesenthema. Wie kriegen wir denn tatsächlich junge Familien hier nach Sindelfingen? Oder wie halten wir sie hier in Sindelfingen? Wie kriegen wir Fachkräfte aus den so enorm wichtigen Bereichen Erziehung und Bildung, Pflege nach Sindelfingen und wie halten wir sie hier? Muss es vielleicht ein Erzieherinnenwohnheim geben, so wie es früher Schwesternwohnheime gegeben hat? Ja, wo ist der Ansatz? Max Reinhardt, wie soll sich unsere Stadt entwickeln und mit wem?
Wir brauchen Platz für die Leistungsträger und Leistungsträger unserer Gesellschaft. Und da denke ich vor allem an diejenigen, die in Beschäftigungsverhältnissen stehen, in festen Beschäftigungsverhältnissen, die aber schlichtweg nicht so viel Geld verdienen, um sich in Sindelfingen derzeit die hohen Mieten leisten zu können. Es fehlt insbesondere an 1 bis 3 Zimmer Mietwohnungen auf dem Sindelfinger Wohnungsmarkt. Und wir haben mit unseren Sindelfinger Wohnstätten eine städtische Eigengesellschaft, die gehört zu 100% der Stadt Sindelfingen, die eine ganz wichtige Rolle dabei spielen kann und wird, diesen bezahlbaren Wohnraum genau in dem Segment zu schaffen. Wie schaffen wir das konkret? Wir müssen seriell bauen, wir müssen modular bauen, wir müssen einfach Baukosten reduzieren. Dort gibt es tolle Projekte, etwa in Holzfertigteilbauweise. Der Kreistag hat sich in Mannheim dort ein Modellprojekt angesehen. In Neu-Ulm gibt es vergleichbare Projekte. Dort werden Warmmieten weit unterhalb von 1.000 Euro für 3 Zimmerwohnungen realisiert. Und das sind auch keine nur günstigen Pflaster. Und das kann ein Ansatz sein in Sindelfingen. Die Wohnstätten, die sind gut darin, auch Gastronomieobjekte zu sanieren oder Einfamilienhäuser im Gebiet Almendecker zu schaffen. Aber wir müssen in den nächsten Jahren schon ganz stark darauf achten, dass die in diesem Bereich Mietwohnungen, 1 bis 3 Zimmer Mietwohnungen für junge Familien, für die Leistungsträger und Leistungsträger unserer Gesellschaft ihrer Aufgabe nachkommen. Und als Oberbürgermeister kann man da ganz entscheidend auch steuern.
Herr Rosengrün, wer ist denn aus Ihrer Sicht so ein Leistungsträger? Wen wollen wir hier haben, wenn Sie fördern könnten, welche Bevölkerungsgruppen besonders gerne in Sindelfingen willkommen wären und wie fördern Sie es?
Ich glaube, es ist ganz gut, dass der Oberbürgermeister sich nicht aussuchen kann, wer denn jetzt nach Sindelfingen rein darf und wer nicht. Wir müssen differenzierten Wohnraum schaffen, wir müssen bezahlbaren Wohnraum schaffen und wir müssen aber auch anderen Wohnraum schaffen, womit vielleicht auch Wohnstätten Geld verdienen. Ich möchte mich hier auch unterscheiden von meinem Mitbewerber, der sagt, die Wohnstätten sollen bitte nur noch bezahlbaren Wohnraum bauen. Die Wohnstätten haben aber auch mehrere tausend Wohnungen, die sie auch laufend modernisieren, energetisch sanieren und so weiter. Das passiert natürlich auch mit Gewinnen aus dem Bauträgergeschäft, wo man auch Geld verdient hat. Ich kann das sagen als Aufsichtsratsvorsitzender einer kommunalen Wohnungsbaugesellschaft. Wir investieren unsere Gewinne aus dem Bauträgergeschäft in unseren bezahlbaren Wohnraum, den wir vielleicht unbedingt ungefähr für 8,50 Euro nachher vermieten, wo man natürlich auch als Kommunaler an der Preisschraube drehen wollen würde. Das machen wir aber nicht. Das heißt, man muss in allen Segmenten letztlich aktiv sein, weil jeder, der vielleicht auch eine teurere Wohnung kauft, der zieht vielleicht aus seiner Studentenbude aus, wenn man älter wird, wenn man Familien kriegt. Auch mit teurerem Wohnraum wird günstigerer Wohnraum auch mal wieder frei, der dann nachbesetzt werden kann. Und wir brauchen natürlich, Sie haben das Schwesternwohnheim angesprochen. Solche Projekte brauchen wir, nicht nur für Schwestern, natürlich auch für Azubis. Ich habe da eine Diskussion mit dem Deutschen Gewerkschaftsbund drüber gehabt, die gesagt haben, ja, wo holen wir denn die ganzen Fachkräfte her, die in der Pflege arbeiten sollen, die Erzieher sind, die aus dem Ausland kommen, hier eine Ausbildung machen. Die finden hier keinen Wohnraum und für die müssen wir aktiv werden. Und da geht es gar nicht um den bezahlbaren Wohnraum mit Wohnberechtigungsschein, weil da geht es tatsächlich um Wohnheime, für wo die Menschen, wenn sie in Deutschland ankommen, untergebracht werden können und hier auch in der Stadt leben können, wo sie die Ausbildung machen sollen und als Fachkräfte dringend gebraucht werden.
Herr Klemann, das Thema bezahlbarer Wohnraum, das ist Ihnen ja aus Oberstenfeld nicht unbekannt. Das ist in der ganzen Region Stuttgart ein Thema. In Sindelfingen ist der Druck vielleicht besonders hoch. Wie kriegen Sie das Problem in den Griff?
Deutschlandweit ein großes Problem. Und deshalb, wenn Sie sagen, das war Ihre Anfangsfrage auch, was wollen wir hier? Es geht nicht um die Größe der Stadt. Wir wollen in einer liebens- und lebenswerten Stadt leben, wo es Geschäfte gibt, wo abends was geboten ist, wo es Kaffee gibt, wo es Einkaufsmöglichkeiten gibt. Und das ist viel wichtiger, wie 1.000, 2.000, 3.000 Einwohner mehr oder weniger zu haben. Aber wir wollen auch den jüngeren Menschen von hier, ihren Kindern, ihren Enkelkindern, die Möglichkeit bieten, hier bleiben zu können, indem sie Wohnraum finden. Und das ist tatsächlich ein größeres Problem. Und wenn Sie dann sagen, wie kriegen wir die Menschen, die es hier braucht, die auch die Unternehmen brauchen, sprich die entsprechenden Fachkräfte, Unternehmen, Verwaltung. Wir haben einen großen Fachkräftemangel. Wie locken wir die nach Sindelfingen in diese wunderbare Stadt, indem sie wunderbar ist, indem sie liebens- und lebenswert ist, indem sie attraktiv ist, indem wir genügend Kita-Plätze haben, indem wir jedem Kind einen Platz anbieten können. Nur so kommen junge Menschen zu uns. Das ist gerade nicht so. Wie kriegt man Erzieherinnen hierher? Auch da geht es als erstes darum, die, die da sind, zu halten. Durch entsprechende Programme. Ich führe es jetzt nicht weiter aus, weil es insbesondere ja um den Schwerpunkt Wohnraum geht. Wir machen das schon. Sie haben das Beispiel genannt. Wir machen das schon. Wir bieten WGs an, Erzieherinnen, Erzieher-WGs. Haben wir als kommunales Eigentum, weil wenn Sie irgendwo, wo der Fachkräftemangel im Bereich Erziehungswesen nicht ganz so schlimm ist wie bei uns, beispielsweise in den neuen Bundesländern, wenn Sie da auf die Suche gehen, und wir machen das, obwohl wir jetzt nicht so eine große Gemeinde sind, aber wir haben dadurch kein Problem, wir können jedem Kind einen Platz bieten, aber wenn Sie da unterwegs sind, dann ist immer die erste Frage, wenn man da an den Erzieherinnen-Schulen ist, ja, kann ich denn bei Ihnen wohnen? Und deshalb ist Wohnraum auch der Schlüssel, um Fachkräfte, Erzieherinnen für die Verwaltung, aber letztlich auch für die Unternehmen hierher zu bekommen. Und zwar Wohnraum für alle Generationen. Und jetzt ist die Frage, wo wir den schaffen. Jetzt gibt es ja erfreulicherweise, das haben meine Vorredner noch nicht genannt, deshalb ergänze ich sehr gerne, ein Krankenhausareal, das wir in den nächsten Jahren einer neuen Nutzung zuführen können. Das ist eine große Fläche. Bislang ist die größte Entwicklungsfläche in der Region Stuttgart bei uns in Oberstenfeld, 12,3 Hektar, die wir gerade entwickeln, alte Industriebrache, wo wir ganz viel entsiegeln und einer neuen Nutzung zuführen, insbesondere Wohnraum. Man darf aber auch Kita-Plätze, auch dort, wir machen auch zwei Kinderhäuser nicht vergessen, man darf die Senioren nicht vergessen, Ärzte, Geschäfte, und man kann an diesem Krankenhausareal, nächsten Samstag ist da ja auch eine Beteiligung, wo Sie alle hingehen können von der Stadt, man kann da viel entwickeln, um insbesondere die Wohnsituation in Sindelfingen in den nächsten Jahren, ich sage jetzt mal, weniger dramatisch werden zu lassen. Wir werden auch damit nicht die Nachfrage nach bezahlbarem Wohnraum komplett lösen, aber es kann ein Element sein.
Gut, vielen Dank. Thema Stadtentwicklung und Wohnen.
Ich hätte eine Nachfrage. Wenn es um Wohnraum geht, geht es immer um bezahlbaren Wohnraum für Fachkräfte. Es gibt doch auch noch ganz andere Fachkräfte, die wir brauchen. Die haben vielleicht gehobene Jobs, gehobene Einkommen, die brauchen andere Wohnungen. Ich höre sehr viel bei der Diskussion ums Thema Wohnraum. Okay, wir denken jetzt an die Pfleger, aber was ist denn mit unseren Ingenieuren, mit ihrem Bruttogehalt, die sich etwas leisten können?
Ja.
Ja, ich glaube, deswegen war es wichtig, auch nochmal heute darauf einzugehen, was ich vorhin gesagt habe, die kommunalen Unternehmen, insbesondere die Wohnstätten, die stehen in der Verpflichtung, diesen bezahlbaren Wohnraum zu schaffen für die Fachkräfte, der vielleicht immer, der aus einer Privatinvestorenperspektive nicht immer hochlohnenswert zu erstellen ist. Keineswegs brauchen wir aber nur diesen Wohnraum. Und das unterscheidet mich vielleicht von Lukas Rosengrün an der Stelle. Ich sehe die primäre Aufgabe von einem kommunalen Wohnbauunternehmen eben darin, den von mir genannten 1-3 Zimmer Mietwohnungsbau zu betreiben. Aber natürlich brauchen wir auch das Engagement von privaten Bauträgern, von Privatinvestoren auf dem Wohnungsmarkt, insbesondere um diesen hochwertigen Wohnraum in Sindelfingen zu schaffen, Eigentumswohnungen zu schaffen, auch Einfamilienhäuser zu bauen. Und da gibt es viele Hürden, etwa schleppende Genehmigungsverfahren, die müssen schneller werden in der Bauverwaltung in Sindelfingen, etwa alte Bebauungspläne, teilweise aus den 30er und 40er Jahren des vorigen Jahrhunderts, die kein wohnraumoptimiertes, modernes Bauen ermöglichen, die müssen wir fit machen für die 30er und 40er Jahre dieses Jahrhunderts. Das ist Aufgabe einer Kommune. Es braucht privates Engagement auf dem Wohnungsmarkt und kommunales Engagement, aber eben im jeweiligen Bereich.
Also wir brauchen Wohnraum für alle Generationen und alle Lebenslagen. Den Satz hätte ich auch noch gebracht, aber ich hatte schon viel gesagt. Also in jedem Fall für alle Generationen, für alle Lebenslagen. Und man kann da als Stadt auch was tun. Man kann auch, Vorredner hat es angesprochen, er will, dass die Privaten investieren. Ja, die Privaten investieren, aber insbesondere dann, wenn sie auch ein bisschen dabei gefördert werden. Und es muss kein kommunales Geld sein. Wenn man Sanierungsprogramme auflegt, haben wir auch die letzten 10 Jahre an verschiedener Stelle gemacht, dann schießt das Land Geld in die Kommune und mit dem Geld werden dann private Eigentümer gefördert, um Wohnraum dann herzustellen. Das kann man tun und das Zweite kann ich mich nur anschließen. Es muss schneller gebaut werden und die Prozesse auf der Verwaltung müssen dafür schneller laufen.
Es war die Frage, was machen wir mit den Ingenieuren, ja, die bei Mercedes-Benz arbeiten? Das sind diejenigen, die gerade die Mieten treiben in Sindelfingen, weil wir haben ganz viel Leerstand im Neubau. Was heißt Leerstand? Oder Wohnungen, die nicht verkauft werden. Die Unsicherheit ist ganz, ganz groß auf dem Immobilienmarkt. Wenn ich heute für eine 3-Zimmer-Wohnung oder eine 4-Zimmer-Wohnung über 500.000 Euro zahle, für eine 4-Zimmer-Wohnung 600.000-700.000 Euro, da muss man schon ein sehr guter Ingenieur sein, dass man sich das bei einem Zins von 3,5% noch leisten kann. Vor allem, wenn man vielleicht Kinder hat und ein Elternteil arbeitet Teilzeit, weil kein Kita-Platz vorhanden ist oder so. Ne? Also das ist ein komplexes Problem, was wir hier haben. Und diejenigen kaufen eben nicht. Die haben in den letzten 10 Jahren unheimlich viel gekauft, sondern die bleiben in der Miete und treiben die Mieten in Sindelfingen. Das ist ein richtig großes Problem. Und deshalb müssen wir natürlich schon in diesem bezahlbaren Segment bauen. Es gibt dafür auch Förderprogramme und da muss man auch in den Startlöchern stehen nachher und eine Planung in der Tasche haben, um dann den Förderantrag einzureichen. Wir werden auch im nächsten Jahr wieder zwischen 500 Millionen und 1 Milliarde Euro in Baden-Württemberg Fördermittel dafür zur Verfügung haben und da muss man schnell sein. Die sind innerhalb von wenigen Wochen überzeichnet, diese Programme, die werden jetzt gerade vergeben und die Planungen müssen fertig sein, dass man dann schnell ist und auch was mitnehmen kann. Dann hat man nämlich auch ein wirtschaftliches Projekt als kommunale Wohnungsbaugesellschaft.
Vielen Dank. Drängt Sie es zu weiteren Fragen zum Thema Wohnen, Bauen, Stadtentwicklung?
Wir kommen. Ich eile. Das ist ein langer Weg. So. Jetzt haben wir es geschafft. Mit wem sprechen wir?
Monika Schäckerer aus Sindelfingen. Ich habe mal eine Frage, egal wer mir da vorne antwortet. Es geht um den Leerstand von Häusern hier in Sindelfingen, gerade Altbau. Mir fällt es immer wieder auf, wenn ich durch Sindelfingen laufe, wie viele leere Wohnungen und ganze Häuser es gibt. Und da passiert überhaupt nichts. Die verrotten oder auch leere Grundstücke, wo nichts passiert.
Vielen Dank.
Ja, machen wir doch eine ganz konkrete Frage draus.
Kann man da was machen?
Also kann man einen privaten Eigentümer, der sein Haus, seine Wohnung leer stehen lässt, kann die Kommune da einen Hebel finden? Herr Klemann.
Herr Schweiger, ja, Sie haben es noch gesagt, kann die Kommune, wollte ich, gut, dass Sie gesagt haben, einen Hebel finden. Ja. Weil privates Eigentum ist zum zu Recht und zum Glück in diesem Land geschützt. Ja, man kann niemanden zwingen, aus seinem Haus, aus seiner Wohnung, wenn sie ihm gehört, herauszugehen. Und das ist meiner Meinung nach auch gut so. Man kann ihn aber motivieren oder die Dame. Viele sind tatsächlich in großen Häusern. Das ist bei uns genauso. Früher haben mal Geschwister und Kinder drin gewohnt, waren mehr Generationenhaus. Mittlerweile ist es nur noch die ältere alleinstehende Dame. Und wie kann man die motivieren, ihr Haus zu verlassen? Indem sie vor allem die Möglichkeit sieht, ein Angebot hat, wo sie auch gut leben kann. Eine barrierefreie Wohnung zum Beispiel. Man kann darüber hinaus, das sage ich noch, auch Matching-Plattformen machen, wo ältere Menschen dann sagen, hier ist mein Haus, ich würde gern tauschen, wer tauscht mit mir? Sowas geht's auch.
Genau.
Es geht darf ich es versuchen?
Ja. Bitte, Herr Rosengrün.
Ja, ich habe Sie gesehen, es ging tatsächlich um leerstehende Häuser und das private Eigentum, das hat ja der Herr Klemann schon mal erzählt. Wir können ja aber mal anfangen, mit den Menschen zu kommunizieren. Wir wissen ja, wo das ist. Wir haben die Eigentümerdaten und können als Kommune auf die Eigentümer zugehen und erstmal in den Dialog gehen. Auch der Landkreis hat ein entsprechendes Projekt auch mit einer Kümmererstelle aufgelegt. Auch da könnten vielleicht Landkreis und Stadt Sindelfingen ein bisschen besser zusammenarbeiten an der Stelle. Man muss miteinander reden. Das ist, glaube ich, der erste Schritt und dann überzeugt man nicht. Natürlich nicht alle. Man braucht erstmal ein Leerstandsmanagement und muss das erfassen, muss die anschreiben. Extrem viel Erfolg hat es nicht, aber wir haben das auch in Ehningen gemacht. Da ging es aber um Enkelgrundstücke und da ist tatsächlich, sage ich mal, bei 10% vielleicht ein bisschen Bewegung reingekommen. Das ist ein kleiner Schritt, aber es ist ein wichtiger Schritt, miteinander zu sprechen.
Danke.
Ja, ich finde es sehr gut, dass Herr Klemann meinen Vorschlag einer digitalen Matching-Plattform für Wohnraum aufgegriffen hat. Ganz konkret aber zu Ihrer Frage. Erster Schritt, wir müssen natürlich die Eigentümer anschreiben, sowohl von leerstehenden Gewerbeflächen als auch von Enkelgrundstücken und dadurch vielleicht einfach die Bereitschaft zum Bebauen erhöhen, gerne dann auch in Zusammenarbeit eben mit unserer städtischen Wohnbaugesellschaft. Zweiter Schritt, wir brauchen ein Leerstandskataster in Sindelfingen, um überhaupt sauber zu erfassen, wo haben wir eigentlich Leerstand, welchen Leerstand haben wir? Ist es privater Leerstand oder ist es städtischer Leerstand? Ich habe schon vor 2 Jahren oder 3 Jahre ist inzwischen her im Gemeinderat Entsprechendes vorgeschlagen. Wir haben das auch beschlossen. Jetzt geht es ans Umsetzen. Der dritte Punkt ist, es gibt viel städtischen Leerstand in Sindelfingen. Einige städtische Grundstücke sind nicht bebaut. Einige Häuser, gerade auch Wohnhäuser im Bereich der Innenstadt, gehören uns schon heute als Stadt, aber die sind im Verfall begriffen, etwa in der Langenstraße. Die müssen wir zügig entweder abreißen und neu bebauen oder mit Projektentwicklern gemeinsam einfach einer Entwicklung zuführen, dort Wohnraum schaffen. Kurzum, auch städtisches Leerstandsmanagement kann besser werden, wie wir das im Bereich der Wirtschaftsförderung schon tun, mit Förderprogrammen für Gewerbetreibende. Das können wir auch im Bereich des Wohnraums tun. Aktives Leerstandsmanagement, gemeinsame Aufgabe von Verwaltung und Wirtschaftsförderung. Ganz konkrete Punkte habe ich.
Schnaufe nicht vergessen. Danke. So. Vielen Dank für diese Runde zu einem spannenden Thema. Jetzt machen wir ein kleines Break und machen die nächste Runde mal ein bisschen anders. Willi, ich bitte dich mal, aus diesen 3 Kärtchen eines zu ziehen.
Ich danke Ihnen. Dafür gab es mal eine rote Karte beim Fußball. Ich bitte Sie, ich danke Ihnen. Klemann steht hier drauf.
Klemann steht hier drauf. Die nächste Runde geht ganz einfach. Jeder von Ihnen 3 darf einem Mitkandidaten seiner Wahl eine Frage stellen. Und derjenige, der sie beantworten muss, darf einen Satz darauf antworten. Ein Satz, nicht mehr als 2 Kommas. Herr Klemann, wem wollen Sie eine Frage stellen? Und wie lautet die?
Das ist jetzt
ganz schön gemein.
Ja, jetzt darf ich anfangen und
Das war wirklich Zufall.
Ja, alles gut, alles gut. Dann nehme ich mal Max Reinhardt und frage, aber mit Sicherheit hat er da eine Begründung, wie man erst in seinem Leben SPD-Mitglied gewesen ist, dann ganz viel für Europa gemacht hat, das war die Scholz-Zeit, und dann jetzt FDPler geworden ist. Und dann jetzt irgendwie gar nichts mehr ist, aber immer noch FDPler. wie man das mit seinem Gewissen vereinbart.
Ja, herzlichen Dank für die sehr freundliche Frage, lieber Markus Kleemann.
Mir ist leider nichts Besseres eingefallen.
Ja, hoffentlich den Bürgerinnen und Bürgern nachher schon. Zunächst, jeder hat seine Jugendsünden. Bei mir gehört dazu, dass ich 3 oder 4 Monate als 17-Jähriger mal Mitglied der SPD war, einer stolzen, einer altehrwürdigen Partei, wo ich einfach gemerkt habe, es gibt ein paar programmatische Unterschiede. Ich stehe für andere Werte ein, als die SPD damals im Jahr 2017 einstand. Ich bin jemand, der erst daran denkt, wie wird's Geld verdient, bevor es ausgegeben wird. Und dementsprechend habe ich mich da weiterentwickelt. Ich bin weiterhin Mitglied der FDP, aber das ist kein Parteijob, um den es hier geht. Es ist eine Persönlichkeitswahl. Ich fühle mich für meine Stadt verantwortlich und trete als überparteilicher Kandidat an und habe dazu auch ein überparteiliches Kompetenzteam als einziger der hier stehenden Kandidaten.
Ich finde, für diese Frage durften es auch gerne 3 Kommas sein, gerade eben. Danke. Wir haben hier den Namen Reinhard stehen.
Ja, dann revanchiere ich mich doch beim Markus Kleemann und frage ihn, was er für die kommenden 6 Jahre in Oberstenfeld denn aus diesem Wahlkampf mitgenommen hat.
Ja, das ist so, dass das tatsächlich die härteste und schwierigste Entscheidung meines Lebens war, hier zu kandidieren. Weil es in Oberstenfeld sehr gut läuft, weil die Menschen zufrieden sind, was man dem Wahlergebnis sieht, was ich aber gerade vor allerdings auch sehen an den Menschen, die mir in Oberstenfeld gerade jeden Tag begegnen oder wenn wir Seniorenfeier haben und sie dann rausgehen und sagen, wie schade das es ist, dass ich mich hier beworben habe und dass ich diesen Weg gehe, Oberbürgermeister in Sindelfingen zu werden. Und auf der anderen Seite sie mir dann auch mitgeben, aber sie unterstützen mich, weil wir oft auch ein persönliches, ein gutes Verhältnis, ein gutes Miteinander in Oberstenfeld haben und die Menschen dann sagen, auf der einen Seite, sie unterstützen uns, können es voll verstehen, dass man als 40-Jähriger weitergeht und auf der anderen Seite traurig sind.
Jetzt brauchen wir kein Kärtlemerzieher, Lukas Rosengrün, wen wollen Sie fragen?
Jetzt habe ich die Qual der Wahl, ja. Jetzt frage ich den Max Reinhardt. Lieber Max, würdest du dich in Funktion als Gemeinderat oder auch als möglicher Oberbürgermeister dafür einsetzen, dass wir eine Obergrenze an Wahlplakaten festlegen? Dazu gab es ja auch einen tollen Leserbrief und man muss ja auch sagen, wurde auch von anderen Kandidaten kritisiert. Wir leisten uns ja gerade eine massive Materialschlacht. Es gibt, glaube ich, keine freie Laterne mehr. Würdest du dich dafür einsetzen, lieber Max?
Bei meiner Wiederwahlkampagne im Jahr 2033 werde ich mich selbstverständlich für eine Obergrenze der Wahlplakate einsetzen.
Vielen Dank, meine Herren, für die Runde. Jetzt wird es wieder ein bisschen ernster, aber keine Sorge. Wir kriegen da auch den richtigen Drive hin beim Thema Betreuung, Bildung, Migration. Sindelfingen, das wissen Sie alle, ist eine Stadt mit über 50% Anteil von Menschen, die einen Migrationshintergrund haben. Wir alle kennen unser wunderbares Straßenfest, wir kennen eine bunte, lebendige Innenstadt, in der sich Menschen aller Nationalitäten aus ganz verschiedener Herkunft tummeln. Jetzt haben wir eine rappelvolle Stadthalle erlebt bei der Vorstellung der Kandidaten im Bürgerhaus in Meichingen und in der Turn- und Festhalle Darmsheim war es genauso. Nur der Anteil der Menschen mit Migrationshintergrund, der hat auch nicht annähernd der tatsächlichen Bevölkerung entsprochen. Und daraus erwachsen natürlich Fragen. Wir waren immer stolz drauf in Sindelfingen, dass wir Menschen, egal woher sie kamen, schnell und gut integriert haben. Wir sind jetzt in den letzten 5-10 Jahren vor damals noch ungeahnte Herausforderungen gestellt worden. Das geht ja nicht nur Sindelfingen so, aber in Sindelfingen zeigen sich diese Thematiken ganz besonders deutlich. Und deswegen ist unsere Frage, was tun Sie als OB dafür, dass der Zusammenhalt in der Gesellschaft erstens so bleibt, wie er ist, und dass man zweitens, was tun Sie dafür, dass wir die Bevölkerungsgruppen, die jetzt neu zu uns kommen, in den letzten 5 bis 10 Jahren gekommen sind und in den nächsten 10 Jahren vielleicht auch noch kommen werden, dass die genauso gut und schnell integriert werden, wie uns das in den letzten 30, 40 Jahren gelungen ist. Was braucht es dafür und was tun Sie als OB dafür? Lukas Rosengrün.
Sindelfingen ist ja jetzt gerade bei der Gründung des Rates für viel Zeit, wo man auch Menschen mit einem Migrationshintergrund besser einbinden will in die Kommunalpolitik, in kommunalpolitische Prozesse. Und vielleicht schafft da auch der ein oder andere mal den Sprung in den Gemeinderat, weil da geht es natürlich auch um Bekanntheit, um Sichtbarkeit. Ich glaube, wir müssen ganz klein anfangen. Und deshalb sage ich immer, dort, wo Menschen mit Menschen zu tun haben, da dürfen wir nicht sparen. Wir wollten ja vorher erst 5 Millionen sparen, jetzt wollen wir Sachen umsetzen und die Integration muss eben schon in den Krippen, in den Kitas beginnen. Nur so kriegen wir die Menschen in unser Bildungssystem auch integriert, weil die dürfen ja keine Startschwierigkeiten haben, wenn sie in die Schule kommen, und daran scheitern wir gerade schon. Ich sage immer, was Hänschen nicht lernt, lernt Hans nimmermehr. Also ich werde jetzt nicht die Person integrieren können mit 60 Jahren, die hier seit 40 Jahren vielleicht heimisch ist und immer noch nicht richtig Deutsch spricht. Ne? Da haben wir schon einen schlechten Job als Gesellschaft gemacht. Da wollte sich vielleicht dann auch jemand nicht integrieren. Aber wir müssen aufeinander zugehen. Ich hatte eine ganz konkrete Frage, war ich auf dem Goldberg unterwegs und sagt man, ja, warum ist denn die Moschee nicht beim Goldbergfest mit dabei? Und so sage ich, vielleicht muss man aufeinander zugehen. Also vielleicht müssen dann auch die Organisatoren, der Bürgerverein Goldberg und die Stadt auf die Moschee zugehen, ja, oder auch die Mitglieder der Moschee, der Vorsitzende, der Herr Gülec vielleicht, nachher auf den Bürgerverein zugehen, sagen, wir möchten hier mit dabei sein. Wir müssen uns viel mehr füreinander öffnen und wir müssen auch selber mutig sein und hingehen. Ich habe migrantische Gruppen natürlich kennengelernt, jetzt auch in diesem Wahlkampf. Ich wäre vorher nie auf die Idee gekommen, zum Beispiel zum griechischen Verein zu gehen. Ja, aber ich bin dorthin gegangen, ich wurde herzlich empfangen, sehr, sehr gastfreundlich und habe eine total positive Erfahrung gemacht. Und ich glaube, wir müssen das insgesamt als Gesellschaft tun, auch auf die Menschen zugehen, zu den migrantischen Vereinen. Die sind glücklich, wenn wir kommen, wenn sie uns ihre Kultur näher bringen können. Und da müssen beide Seiten viel mehr aufeinander zugehen. Und dazu möchte ich als Oberbürgermeister die Menschen ermutigen, das zu tun.
Herr Reinhardt. Herr Rosengrün hat das Stichwort Kita ja schon angesprochen, da muss es ja eigentlich anfangen. Ist es bei einer Kita wichtiger, dass sie von 7 bis 17 Uhr offen hat, oder ist es wichtiger, genau zu gucken, was passiert da eigentlich? Findet da Sprachförderung schon so statt, dass kleine Flüchtlingskinder von Anfang an integriert werden? Und gibt es da vielleicht noch viel mehr Potenzial, das wir heben müssen?
Die Sprache ist der Schlüssel zu so vielem. Deswegen ist die Sprachförderung in den Kitas das A und O. Dort geht es los. Nur wer als Kind die deutsche Sprache versteht, der hat gleichwertige Lebenschancen in der Schule, der hat gleichwertige Bildungschancen, der hat gleichwertige, ja, später auch Ausbildungschancen in seinem Leben. Drum müssen wir da alles tun, was in unserer Macht steht, um die Sprachförderung in den Sindelfinger Kitas stark zu halten. Dort gibt es Förderprogramme des Bundes, dort gibt es tolle Maßnahmen auch unserer Vereine in Sindelfingen. Die Bürgerstiftung etwa ist dort stark unterwegs. Ich kann mir da sehr gut vorstellen, dass wir auch vielleicht da gerade mit den migrantischen Vereinen, mit den Kulturvereinen noch stärker in die Zusammenarbeit gehen, um Menschen, die eine bestimmte Muttersprache haben, ans Deutsche heranzuführen. Kurzum, Sprachförderung in der Kita ist mit eine der allerwichtigsten Themen oder eines der größten Themen, aber die Öffnungszeiten spielen natürlich für die Familienfreundlichkeit, für die Planbarkeit auch eine Rolle. Da das Thema Vielfalt allerdings ja das Überthema auch dieser Frage ist, will ich auch dazu gerne noch einen Satz loswerden oder auch zwei. Ich kenne die Sindelfinger Vielfalt nicht nur als Lippenbekenntnis, sondern ich bin Seite an Seite groß geworden mit Menschen aus 120 Nationalitäten. In unserer Grundschulklasse beispielsweise waren die Ursindelfinger in der deutlichen Minderheit und da waren viele Menschen dabei, deren Wurzeln eben in Griechenland
Griechenland, in Italien, in Albanien, in der Türkei liegen. Ich habe all diese Vereine nicht jetzt erst im Wahlkampf besucht, sondern pflege seit vielen, vielen Jahren einen intensiven Austausch zu diesen Gruppierungen. Und der ist nicht immer einfach, der ist nicht immer reibungsfrei. Ich habe mir auch die eine oder andere blutige Nase dafür geholt, dass ich etwa am Fastenbrechen teilgenommen habe auf dem Marktplatz. Aber ich mache es aus einer inneren Haltung und einer Überzeugung. Auch Menschen, deren Haltung, deren politische Haltung man vielleicht nicht immer teilt, gehören zu unserer Gesellschaft dazu. Das gilt insbesondere für religiöse Gruppen, das gilt insbesondere auch für Menschen, deren Wurzeln nicht in Deutschland liegen. Aber als Oberbürgermeister bin ich auch Vertreter für diese Menschen und muss selbstverständlich im Gespräch bleiben, auch wenn es nicht immer angenehm ist. Und dazu stehe ich auch als Oberbürgermeister. Ich habe einen engen Draht zu diesen Vereinen. Ich halte ihn weiterhin. Und ganz egal, ob die Wurzeln in Griechenland, in Portugal, in der Türkei oder sonst wo liegen, wer sich hier einbringt, wer sich hier an unsere Regeln hält, der ist Sindelfinger ohne Wenn und Aber.
Herr Klemann, müssen wir solchen Menschen, die sich einbringen wollen, das nicht auch in irgendeiner Form besser ermöglichen? Wir kennen alle unser schönes Straßenfest. Da sieht man Italiener, da sieht man Portugiesen, da sieht man auch manchmal auch Türken, aber da wird es schon schwierig. Ja, es ist nicht in der Breite repräsentiert, als wie es in der Bevölkerung der Fall ist. Und wir sehen außer beim AK Asyl eigentlich gar keine Menschen aus Syrien oder aus anderen klassischen Flüchtlingsländern auf dem Straßenfest. Obwohl die mittlerweile auch ganz gut organisiert sind. Müssen wir nicht ganz anderen Kontakt herstellen zu diesen Menschen?
Also die Interkulturalität in dieser Stadt, das ist ja ein Schatz. Man kann das ja vor allem auch positiv sehen. Ein Schatz, der an der einen oder anderen Stelle noch besser zu heben ist, der noch besser zu nutzen ist. Aber jetzt gucken Sie doch mal sich hier um. Ich wage zu behaupten, dass hier ziemlich wenig Menschen mit Migrationshintergrund auch heute hier sind. Und das ist schade. Und ich gehe davon aus, dass Sie die nicht alle ausgeladen haben.
Keineswegs.
Sondern es ist tatsächlich so, dass auch Interesse letztlich gegeben sein muss. Und Sie haben es angesprochen, auch am Montag in der Stadthalle bei den anderen Veranstaltungen waren leider wenig Menschen mit Migrationshintergrund da. So, jetzt kann man niemanden prügeln, aber man kann als Stadt, und jetzt wurde von meinen Vorgängern da auch schon viel gesagt, ich versuche nicht alles zu wiederholen, mein Stichwort ist Menschen zusammenbringen, Kulturkreise zusammenbringen. Und da als Stadt, das internationale Straßenfest ist ein Beispiel, man kann das aber auch regelmäßig machen in entsprechenden Kreisen, wo man die entsprechenden, es sind ja auch Vereinsvorsitzende, die es da gibt, die man zusammenbringt. Und das kann die Stadt organisieren. Runde Tische kann die Stadt, die Verwaltung organisieren. Die Leute müssen natürlich noch kommen, das ist klar. Aber organisatorisch sehe ich da schon auch eine Aufgabe bei der Verwaltung. Und dann ist die Integration in jungen Jahren das Wichtigste. Weil das, was man in jungen Jahren verpasst, das, was man in jungen Jahren nicht macht, das kann man später oft nicht mehr nachholen. Da ist insbesondere die Sprache ein Schlüssel, da ist insbesondere Integrationsarbeit in den Kindergärten schon, in den Grundschulen ganz wichtig, um hier die Menschen früh zusammenzubringen.
Vielen Dank. Gibt es Fragen zum Thema Bildung, Betreuung, Migration? Ja, wir kommen.
Wo war die Hand?
Dieter Baisch aus Sindelfingen. Schönen guten Tag. Wir haben das Thema Kita heute schon mehrfach strapaziert. Die Situation ist ja die, dass die kleinen Kinder entsprechend ausgebildet werden müssen. Sprache haben wir gehabt und, um dann in die Schule zu kommen und später unsere Ingenieure, unsere Experten werden. Jetzt habe ich beim Herrn Rosengrün gelesen, dass er ein Ohr drauf hat oder haben wird für die Kitas und für die Kita-Leitungen, dass die das bekommen, was sie benötigen, um hier richtig arbeiten zu können. Das heißt auch wieder, wir brauchen Nachwuchs an Kita-Leitungen. Und da fehlt es in Sindelfingen meiner Meinung nach sehr stark besetzt. Herr Rosengrün, die Frage an Sie. außer das Ohr drauf zu haben oder dran zu haben, was würden Sie konkret da noch verbessern?
Es mangelt ja an zwei Sachen in Sindelfingen, sowohl an verfügbaren Plätzen als auch am Personal. Vor allem mangelt es an verfügbaren Plätzen, gerade im Krippenbereich, also bei den ein- bis dreijährigen. Und da muss man natürlich schauen, dass man diese Angebote auch schafft. Ich gebe Ihnen ein Beispiel, war da auch im Austausch, ging es um den Neubau oder die Sanierung des Stephanus-Gemeindehauses in Meichingen mit Kita. 12 Jahre hat dieser Prozess irgendwo gedauert, Abstimmung zwischen Kirche und Stadt. Die Kosten haben sich fast verdoppelt in dieser Zeit. Solche Sachen müssen schneller gehen. Wir müssen auch selber tätig werden und bauen, um überhaupt die räumlichen Bedarfe zu schaffen, gerade im U3-Bereich. Als zweites, ich kann jetzt aus meiner Erfahrung heraus berichten, womit wir es geschafft haben, dass es gut funktioniert. Ich versuche es mal zusammenzufassen. Pädagogische Fachkräfte wollen gern eine hochwertige pädagogische Arbeit machen. Die wollen Pädagogen sein und keine Kinderverwahrer. Und wenn wir den Pädagogen die Möglichkeit geben, das zu tun und eben nicht immer mehr Fachfremde reinholen, immer mehr Kinder betreuen lassen und eben auch die rechtlichen Rahmenbedingungen ausnutzen, die uns gegeben werden, das führt eigentlich dazu, dass Erzieherinnen und Erzieher sagen, ich möchte den Job nicht mehr machen und ich gehe aus dem Job raus. Ja? Das heißt, wir müssen eigentlich in eine ganz andere Richtung denken als die rechtlichen Rahmenbedingungen, die uns da gerade ermöglicht werden. Dann Pädagogen müssen wieder Pädagogen sein dürfen, dann ist dieser Beruf nämlich auch attraktiv. Ja? Und wir haben das gemacht an einem Bündel von Maßnahmen. Da geht es um Verfügungszeiten, also dass ich auch meine Kita-Stunde gut vorbereiten kann. Da geht es um zusätzliche Urlaubstage vielleicht bei ein bisschen einer höheren eine Wochenarbeitszeit, dass ich auch mal außerhalb von Schulferien in den Urlaub gehen kann, wenn ich keine Kinder habe und halt nicht das Doppelte für meinen Urlaub bezahlen muss. Da geht es um klare Strukturen, also dass ich eine stellvertretende Leitung nicht nur auf dem Papier bin oder eine Leitung, sondern auch eine Leitungszeit dazu habe. All solche Maßnahmen, dass es vielleicht nicht nur die Führungslaufbahn gibt als Kita-Leitung, sondern auch eine Fachlaufbahn, gerade im Bereich Sprache, im Bereich Musik, im Bereich Sport. Sowas haben wir eingeführt. Und so ist es uns gelungen und da kann man sicherlich Ansätze auch übernehmen. Möchte aber nicht schelten, Sindelfingen hat mit dem Projekt Next Generation Kita auch was angegangen, wo man sich strategisch nähert. Da geht es darum, auch Maßnahmen zu überprüfen auf Wirksamkeit. Und einen Punkt möchte ich noch machen, vielleicht nicht wieder den Leuchtturm mit einer tollen Modellkita für Regio-Pädagogik für 40 Kinder schaffen, sondern erst mal schauen, dass es in allen anderen Einrichtungen gut läuft, bevor man wieder einen Leuchtturm schaffen will.
Vielen Dank. Gibt es zu diesem Themenbereich weitere Fragen? Dann nur zu. Das scheint aktuell nicht der Fall zu sein, das macht aber gar nichts. Wir haben ihn ja zum Anfang, das hätte ich beinahe gesagt, der Sendung, noch ist keine, ja, zu Anfang versprochen, Sie dürfen auch zu allen anderen Themen, die Ihnen unter den Nägeln brennen, Fragen stellen. Uns wäre es sehr recht, Sie würden es an einen Kandidaten richten, sonst müssen wir die Runde immer zäh durchgehen lassen. Stellen Sie Ihre Fragen, stellen Sie sich kurz vor und...
Mein Name ist Bernd Picker. Ich möchte ganz gerne eine Frage aufgreifen, die vorher schon gestellt wurde, und zwar Leerstand von Wohnungen. Herr Klemann hat versucht, dieses zu beantworten, aber das hat nicht hingehauen, Herr Klemann. Was die Dame gemeint hat, sind leerstehende Wohnungen, wo die Stadt zum Beispiel Plany 3, 5 und 7 seit Jahren leer steht, verrottet, Bauplatz, Postareal. Warum kann man das nicht schneller bebauen? Und da hat der Reinhard schon am Anfang gesagt, dass er natürlich auf der einen Seite viel stärker da eingreifen wird. Postplatzareal, dort könnte man 2/3 für Kindergärtnerinnen oder Pflegeeinrichtungen, wie auch immer, so zur Verfügung stellen, dass wir diese Personen heranholen und günstiges Wohnen möglich macht für diese Personen. Und da hätte ich gerne gesagt.
Von wem wollen Sie das
wissen? Ich wurde angesprochen. Ja, ich habe die Frage, es tut mir leid, ich habe die Frage vorhin falsch verstanden. Ich habe nicht wahrgenommen, dass es Ihnen vor allem um Leerstand geht. Vielen Dank, dass ich doch mal die Möglichkeit bekomme, auch darauf zu antworten. Leerstände muss man zunächst, wenn es noch nicht erfolgt ist, erfassen. Mit einem Leerstands... Ich habe das jetzt akustisch nicht verstanden. Genau. Also zum einen Leerstandskataster, Leerstandsmanagement. Und dann das, was Sie anspringen, jetzt kommen wir zum entscheidenden Punkt. In Sindelfingen fehlt es bei der Umsetzung von Projekten nicht an Geld. Es fehlt an einer zügigen, schnellen Umsetzung. Es fehlt am Machen. Und deshalb, Sie erinnern sich vielleicht, habe ich vorhin gesagt, was ist mein hauptsächliches Kernthema, das Nummer 1 Thema. Und das ist eine moderne Verwaltung. Eine Verwaltung, die zügig und schnell umsetzt. 1650 Beschäftigte. Wenn man die dazu motiviert, dass sie mehr als Dienst nach Vorschrift tun, die sind alle eine gewisse Zeit jeden Tag an ihrem Arbeitsplatz. Man kann, das wissen Sie alle, Arbeit so und so machen. Wenn man die Menschen dazu motiviert, und darin sehe ich schon auch von oben die Aufgabe des Oberbürgermeisters, von oben nach unten, motivieren, mitnehmen, für ein Thema auch begeistern, auch den Menschen Eigenverantwortlichkeit geben, den Mitarbeitenden auf dem Rathaus, dass sie eigenständig, eigenverantwortlich Dinge tun können, auch mal Fehler machen dürfen, der Oberbürgermeister, andere dahinter stehen. Wissen Sie, ich sage immer meinen Leuten, wenn sie zu einem bestimmten Zeitraum 100 Dinge machen und sie machen davon nur 75 gut, dann haben sie 75 realisiert. Wenn sie aber im gleichen Zeitraum, weil sie irgendwie Angst haben, einen Fehler zu machen, weil sie irgendwie unter Druck sind, im gleichen Zeitraum dann 25 Dinge nur machen, aber die perfekt machen, unterm Strich haben sie da nur 25 gemacht und im anderen Fall 75. Deshalb, moderner Führungsstil, im Team arbeiten, Oberbürgermeister motiviert und nimmt seine Leute mit, dann können wir auch im Ergebnis mehr realisieren und mehr umsetzen und die Dinge bleiben nicht so lang liegen, die Sie zu Recht angesprochen haben.
So, wir haben die nächste Frage ganz in der Mitte, genau.
Ich habe jetzt eine ganz andere Frage.
An wen?
An den Max Reinhardt. Wir haben ja seit Jahren in Sindelfingen im Freibad dieses Wettfestival. Aus meiner Sicht, zu einem Zeitpunkt, immer wenn die Sommerferien anfangen, kommen hunderttausende Leute in unser Freibad, verwüsten das Freibad, ist danach 2 Wochen nicht zu gebrauchen. Kann man dieses Festival, wenn die Stadt da wohl Geld mitmacht, anders kann ich mir das nicht vorstellen, nicht ans Ende der Freibadsaison legen oder an ein anderes Freibad geben? Und wer hat eigentlich irgendwelchen Profit und wer bezahlt die Reinigungskosten danach und die Wiederherstellungskosten?
Ja, das sind jetzt mehrere Fragen. Ich versuche trotzdem mal eine einigermaßen ausführliche Antwort dazu zu geben. Erster Punkt. Wet Festival ist tatsächlich eine der Dinge, die in meiner Generation neben dem Mercedes-Stern, Ikea und dem Bräuninger Land in Sindelfingen am bekanntesten sind. Also tatsächlich kommen Menschen aus der ganzen Region Stuttgart, wenn nicht aus Baden-Württemberg, Sie haben schon erwähnt, deswegen nach Sindelfingen, weswegen ich grundsätzlich ein Fan davon bin, dass es dieses Festival in Sindelfingen gibt, trotz all der Probleme, die das natürlich mit sich bringt. Da können wir 2 Lösungen beschreiten. Entweder den von Ihnen vorgeschlagenen Weg, mit dem Veranstalter ins Gespräch zu gehen, wegen eines späteren Termins in der Freibadsaison. Da kann ich zu wenig über die Planungen des Sport- und Bäderamts fürs Ende der Freibadsaison sagen, um jetzt aus der Hüfte geschossene Antwort zu geben, was da möglich ist. Man müsste es natürlich auch sauber mit dem Veranstalter diskutieren. Die andere Möglichkeit wäre, dass wir eine Alternativfläche suchen für das Wet Festival. Entsprechendes haben Bürger Bürgerinnen und Bürger auch schon angeregt. Ist natürlich dann nicht mehr dieser Schwimmbadcharakter, der das Festival ja auch ausmacht. Aber ich finde, man kann auch auf einem Acker Spaß haben, wenn man ein gescheites Konzept hat. Insofern, da müssen wir einfach diese zwei Möglichkeiten prüfen. Was nicht sein kann, dass das verwüstet wird und dass danach eben die Stadt auf den Reinigungskosten hängen bleibt, das werden wir künftig nicht mehr zulassen. Aber welchen Weg wir beschreiten, das machen wir gemeinsam mit den Fachexperten, mit den Veranstaltern und unserem Sport- und Bäderamt aus. Aber es wird einer sein und dazu stehe ich, wo die Stadt nicht auf den Reinigungskosten hängen bleibt.
Dankeschön. Hier vorne eine Frage.
Ja, Richard Bitterle, Stadtrat. Ich will eine Frage, ich muss sie an alle drei stellen. Und zwar haben sich alle drei gegen die Attraktivierung des Hallenbads zum Familienbad ausgesprochen. Es wird Spaßbad genannt. Ich meine, dass ich durchaus den Menschen gönne und auch den Kindern gönne, im Bad Spaß zu haben. Also Spaß und Bad gehört für mich in eins. Und alle drei haben sich schon dagegen positioniert und ich oute mich als ein Befürworter dieses Vorschlags des jetzigen Bürgermeisters, weil ich gerne für die Menschen und für die Jugendlichen und die Kinder mehr Spaß haben will in diesem Bad. Und wir haben im Gemeinderat, ich glaube sogar einstimmig beschlossen, dass diese Frage, ob man die Attraktivierung des Bades zum Familienbad haben will, dass man da einen Bürgerentscheid macht. Und ich finde das problematisch, dass bevor die Menschen entschieden haben im Bürgerentscheid, dass sich schon alle positionieren dagegen. Und da frage ich mich, sind Sie bereit, den Willen der Bevölkerung, wenn sie sich im Bürgerentscheid für ein Familienbad entscheiden sollte, zu respektieren?
Das ist ganz gut, das Ende der Frage macht, gibt nämlich die Möglichkeit, relativ kurz zu antworten darauf.
Herr Wegner, bei dem Thema kurz zu antworten, finde ich tatsächlich schwierig, aber ich versuche es.
Naja, die zentrale Frage war, Bürgerentscheid, schwenkt man danach um?
Wenn es nur darum geht, die beantworte ich sehr kurz. Bürgerentscheide, Bürgerbeteiligung finde ich ein wichtiges Element der Demokratie. Leute mitnehmen, Leute beteiligen und hinterher den Gemeinderat dann die finale Entscheidung treffen lassen. Aber meiner Meinung nach ist ein Gemeinderat immer sehr gut beraten, wenn er sich das Ergebnis einer Bürgerbeteiligung, wo viele Menschen mitgemacht haben, dann auch hält.
Es geht ja um ganz konkret um die Frage des Bürgerentscheides. Das kann der Gemeinderat mit einer Zweidrittelmehrheit beschließen, das dann auch zu tun. Im Moment gibt es ja den Beschluss, das Ganze vorzubereiten. Und natürlich werde ich das auch tun. Ich finde es erstens nicht gut, den Weg des Bürgerentscheides zu gehen. Aber letztlich ist ein Ergebnis eines Bürgerentscheides wie ein Gemeinderatsbeschluss. Und es ist die Pflicht des Oberbürgermeisters, das Ganze auch umzusetzen. Ich finde, möchte an der Stelle schon noch ein paar Punkte machen. Das Erste ist, ich finde, es ist vor allem das Freibad ist sehr attraktiv für Familien. Ich gehe dort regelmäßig hin mit meinen Kindern und ich weiß jetzt nicht, ob mein Leben sich verbessern würde, wenn ich...
Es ist ein bisschen unfair.
Okay. Also,
Bürgerentscheid. Bürgerentscheid.
Würde gerne länger über das Thema sprechen.
Ein Satz mehr ist schon erlaubt, aber nicht noch fünf.
Die finanziellen Prämissen dieses Projektes überzeugen einfach nicht und ich möchte nicht es verantworten als Oberbürgermeister, dass aus einem Defizit von 5 Millionen nachher vielleicht ein Defizit aus 10 Millionen wird. Und das ist mein Bedenken. Ich bin nicht gegen ein Familienbad, sondern das Projekt überzeugt mich finanziell ganz und gar nicht.
Lieber, darf ich nachher auch noch was sagen? Lieber Richard, und nicht erst in Wahlkampfzeiten, weißt du das als mein Gemeinderatskollege, mich überzeugt dieses Konzept auch nicht nur aus der finanziellen Perspektive, sondern auch, weil die Verkehrssituation schon heute überlastet ist und künftig nicht besser wird durch ein weitaus größeres Bad und auch die Personalsituation uns jetzt schon im Sommer keinen geordneten Freibadbetrieb ermöglicht. Das würde im Winter mit einem viel, viel größeren, personalintensiveren Hallenbad nicht besser werden. Es gibt viele, viele Gründe gegen dieses Bad. Thema Bürgerentscheid. wir haben jetzt beschlossen, wir bereiten den Bürgerentscheid vor. Ich traue mich auch mit meinem Gemeinderat gemeinsam eine harte Entscheidung ohne einen Bürgerentscheid zu treffen. Da wir den Bürgerinnen und Bürgern diesen Weg allerdings versprochen haben, werde ich ihn selbstverständlich vorbereiten und mich dann auch an das Ergebnis des Bürgerentscheids halten. Ich bin aber sehr optimistisch, dass die Bürgerschaft dort meiner Einschätzung folgt, und zwar mehrheitlich.
Ganz kurz, Herr Klemann bemerkt zu Recht, einen Satz kriegt er noch.
Also ein Bad ist eine ganz wichtige Einrichtung für eine Stadtgesellschaft. Kinder lernen schwimmen. Schwimmfähigkeit nimmt gerade deutschlandweit ab, auch weil viele Bäder schließen. Jugendliche haben eine gute Zeit. Familien halten sich dort auf. Und insbesondere ist ein Bad auch wichtig für die Seniorinnen und Senioren. Zur Gesunderhaltung, trägt zur Beweglichkeit bei. Und letztlich ist ein Bad auch immer ein Ort, wo Senioren einfach nur hingehen, um sich auszutauschen. Schlussfolgerung, wir müssen auf jeden Fall das Bad erhalten, wir müssen es auf jeden Fall sanieren. Meiner Meinung nach braucht es aber kein 100 plus x Millionen Spaßbad, einfach deshalb nicht, weil dieses Geld an anderer Stelle benötigt wird. Wir müssen unsere Hausaufgaben im Bereich des Abbaus, des Sanierungsstaus, Kita, Schulen, Sporthallen, da wird das Geld noch dringender in jedem Fall gebraucht als für das Bad. Dennoch erhalten, sanieren, und an der einen oder anderen Stelle darf man das Bad auch gerne attraktivieren. Insbesondere im Kleinkindbereich sehe ich schon auch noch Entwicklungspotenzial, das gut möglich umzusetzen.
Dankeschön.
Ja, mein Name ist Hermann Ayers. Mich kennen ja viele und ich bin ja ein Befürworter des Bads. Und was mich wahnsinnig geärgert hat in diesem ganzen Wahlkampf bis jetzt, war die Aussage von Max Reinhardt, wir machen ein Spaßbad. Jetzt würde mich mal, weil er ist der Einzige, der von diesem Spaßbad gesprochen hat, es war sonst keiner. Im ganzen Gemeinderat nicht und auch wenige in der Bevölkerung. Und ich möchte mal gerne wissen, ich bin also in meiner Zeit als Schwimmer, als Trainer, Wasserballer und so weiter, bin ich in 40 Bädern in Deutschland rumgekommen. Ich habe noch in keinem Bad feststellen können, egal wie groß es war, auch nicht in den großen Thermen wie Erding, Sinsheim und Titisee-Neustadt, dass man für 100 Millionen Spaß in einem Bad verbauen kann. Das habe ich bisher noch nicht rausbekommen. Das ist mal Punkt 1. Punkt 2, was mich noch mehr ärgert, ist, wenn man hergeht und den Leuten Sand in die Augen streut. Bei diesen 100 Millionen, die hier im Raum stehen, das muss man mal ganz klar sagen, ist die Bestandssanierung des bestehenden Bades bereits mit 36 bis 40 Millionen mit eingeplant.
Hermann, bitte, komm zur Frage.
Meine Frage ist, was baust du bei einem Spaßbad für 100 Millionen ein? Und sag mir dann mal, was wird dort in diesem Spaßbad für 100 Millionen als solches alles bekommen können? Das würde mich mal interessieren.
Lieber Hermann, meine Aussage war nicht ein Spaßbad für 100 Millionen, sondern kein Spaßbad für 100 Millionen. Hermann, ein Buchstabe kann da einen großen Unterschied machen, aber tatsächlich ist meine Haltung zu diesem Bad sehr konsequent, wie du seit vielen Jahren weißt. Es ist vielleicht richtig, dass ich der Erste war, der von einem Spaßbad gesprochen hat, das es zu verhindern gilt für 100 Millionen Euro. Aber nur weil man der Erste bei einem Thema ist, der es richtig erkannt, muss man ja nicht falsch liegen. Es gibt inzwischen ja sogar Mitbewerber, die bei meiner Position sehr, sehr gut aufgepasst haben, die ich die letzten Jahre im Gemeinderat vertreten habe und das ja sogar auch plakatieren, und zwar mit exakt dem gleichen Wortlaut, lieber Hermann, kein Spaßbad. Man kann es nennen, wie man mag. Man kann auch sagen, es ist ein Luxusbad. Man kann sagen, es ist ein überdimensioniertes Bad. Es bleibt ein zu teures Bad, das wir in Sindelfingen deswegen nicht bauen werden, weil wir andere Baustellen haben. Ich habe dieses Bad schon kritisiert, als es noch 66 Millionen Euro kosten sollte. Damals hat bereits der Bund der Steuerzahler es ins Schwarzbuch aufgenommen, im Jahr 2022, als Beispiel für öffentliche Steuergeldverschwendung. Das sollte uns schon damals mahnen. Umso mehr sollte es uns heute mahnen, wo wir von mindestens 100 Millionen Euro ausgehen. Davon sanieren wir Straßen, Gehwege, Kitas und Schulen. Das bauen wir nicht, lieber Hermann, ganz egal, wie man es nennt.
So, wir haben hier noch eine Frage. Bitte schön.
Matthias Hanke. Sie bewerben sich ja schon um die höchste leitende Position in einer Stadt eben mit so vielen Kulturen. Wir haben es von 120 vorhin gehört. Mir reicht es in Sindelfingen eigentlich nicht, dass man sich nur beim Essen trifft. Es ist eigentlich nur das Straßenfest, wo man sich dann beim Essen sieht oder wo man schöne Gruppen tanzen sieht. Mir wäre es wirklich, hätte ich großes Interesse zu wissen, welche Ideen haben Sie wirklich, um 120, wenn es nur 20 Nationen sind, in die Begegnung zu führen, außer dass Sie persönlich in die Vereine gehen, um Kontakt zu schmieden. Also mir fehlen hier in der Stadt wirklich die Themen. Das ist hin und wieder mal durch ein großes Musical entstanden, dass wir wirklich mehrere Volksgruppen auf einer Bühne zusammen aktiv, kreativ hatten. Aber es wäre für mich wichtig, es haben sich bestimmt Gedanken gemacht, wie kriegt man hier mehr Nationen in den Dialog?
Das kann, jede eine Idee reicht für eine Stadt. Genau, jede eine Idee ist doch ein gutes Stichwort. Herr Rosengrün.
Ich fange mit einer ganz konkreten Idee an. Wir könnten zum Beispiel jedes Quartal oder jedes Jahr unter die Schirmherrschaft von einer Nation stellen und dann könnte es zum Beispiel spezifische Veranstaltungen in diesem Jahr dann auch geben und dass wir uns so die Kultur dieses Landes dann näher bringen.
Ich füge zwei Punkte an. Das eine, was ich vorhin schon genannt habe, nämlich regelmäßige runde Tische mit den Vorsitzenden von den unterschiedlichen Kulturgruppen, veranstaltet, eingeladen von der Verwaltung, Austausch untereinander, Menschen zusammenbringen. Und das zweite, ganz konkret, regelmäßige gemeinsame Projekte. Sei es ein Kulturprojekt, sei es ein Theaterstück, sei es ein Musical, sei es Tänze, die man miteinander einstudiert, Projekte, wo Menschen zusammenkommen, wo man miteinander seine Freizeit verbringt, schöne Zeit verbringt. Es bleibt in Erinnerung und so können wir der Integration dieser Stadt einen guten Dienst leisten.
Danke schön, dass Sie die Frage stellen, als jemand, der aus der Kulturbranche kommt, denn ich habe einen ganz konkreten Vorschlag schon gemacht. Wir brauchen ein Sindelfinger Kulturforum, wo diese tolle, reichhaltige Kulturlandschaft in Sindelfingen sich noch besser vernetzt, sich noch besser auch untereinander kennenlernt. Und da sind ganz, ganz viele Vereine aus dem internationalen Bereich, die tolle Kulturangebote machen. Musik, Theater, Tanz und diverse Kulturdarbietungen. Wenn die sich kennenlernen, vernetzen mit der jungen Bühne, mit der Musikkapelle Meichingen, mit der Stadtkapelle, mit Kulturträgern, wie Sie das ja auch einer sind, dann entsteht Großes in dieser Zusammenarbeit, in diesem Netzwerken. Dann, wenn die Netzwerke stimmen, wenn man ganz konkrete Kooperationsprojekte hat, dann wächst auch diese Stadt noch enger zusammen. Und das machen wir mit diesem Sindelfinger Kulturforum schon in der zweiten Jahreshälfte 25.
Vielen Dank. Ja, meine Damen und Herren, mit Blick auf die Uhr und auf die Arbeitszeiten unserer Drucker müssen wir so langsam auf die Zielgerade einbiegen. Das tun wir natürlich nicht, ohne Dankeschön zu sagen. Ich sage schon mal hier Danke, obwohl Sie noch nicht ganz entlassen sind. Es kommt noch eine letzte Runde. Wir erklären es Ihnen gleich. Ich sage Ihnen ganz herzlichen Dank fürs Kommen und für Ihre Fragen. Ein ganz großes Dankeschön an unser SZBZ-Team, namentlich an Conny Chomer, die das zusammen mit Emma Behlmann heute Abend hier wunderbar auf die Beine gestellt hat. Vielen Dank dafür. Ich wiederhole auch gerne nochmal den Hinweis, dass Sie ja wahrscheinlich ab Mittwoch Videos und den Podcast hören und sehen können, um einfach nochmal nachzuhören und nachzuschauen, was Sie hier heute Abend erlebt haben. Das Ganze auf szbz.de. Ich danke ganz herzlich Michael Weyrich und seinem Team für die Videoaufnahmen. Und jetzt nutzen Sie nachher die Gelegenheit noch, ins Gespräch zu kommen untereinander mit den Kandidaten ganz persönlich. Wir haben ungefähr Zeit bis 9:15 und dann müssen wir hier endgültig den Saal verlassen, sonst werden wir rausgeschmissen und das wollen wir nicht. Die letzte Runde, Willi, da bitte ich dich nochmal um deine Mithilfe. Zieh mal ein Kärtchen.
Na, ich habe ein Händchen, da drauf steht Kleemann.
Dann ziehst du jetzt nochmal ein Kärtchen.
Einer muss oben stehen.
Da steht Reinhard. Unglaublich, genau wie vorhin.
Gut. Die Aufgabe ist ganz einfach, aber vielleicht auch ganz arg schwierig. Nochmal, ich habe es vorher schon mal gesagt, ein Satz, maximal 2 Kommas. Warum sind Sie der nächste OB von Sindelfingen?
Weil ich die nötige Erfahrung für dieses Amt mitbringe, mit 10 Jahren Bürgermeistererfahrung und weil ich von außen komme. Das ist der zweite Grund. Neutral, unvoreingenommen, niemand etwas schuldig, frische Ideen, neue Impulse, das bekommen Sie mit mir, wenn Sie mich am Sonntag wählen. Dankeschön.
Max Reinhardt, wir sind gespannt.
Weil ich als Sindelfinger das nötige Herzblut mitbringe, weil ich aus 6 Jahren in diesem Gemeinderat die Verwaltung kenne, die Themen kenne, tief eingearbeitet bin und dieser meiner Bürgerschaft, meinen Mitmenschen sehr wohl etwas schuldig bin, nämlich jeden Tag mich mit Herzblut, frischem Wind und guten Ideen reinzuknien in dieses höchste Amt, das unsere Stadt zu vergeben hat.
Vielleicht ist es Losglück, Lukas Rosengrün.
Ich habe sowohl die Erfahrung und ich komme auch von hier und zeige nebenan, dass es mir wirklich wichtig ist, verbindlich Dinge auch anzugehen und umzusetzen und habe neben den beiden Kandidaten doch noch sowohl Erfahrung als Bürgermeister als auch aus der freien Wirtschaft und deshalb sollten Sie mich wählen. Vielen Dank.
Podcast BB, ein Angebot von Röhm Medien.